Hallo liebe Videospielfreunde zur Folge 92 unseres kleinen Podcastes und mit mir, dem Dennis, sind heute am Start Dennis mit einem N.
Hallöchen.
Professor Carsten.
Gott zum Gruße.
Und der Mann, der keine Ahnung von Final Fantasy hat, Chris.
Und das ist auch gut so.
Finden wir das wirklich so gut? Das wissen wir noch nicht. Carsten, was sagen wir dazu?
Das wird wahrscheinlich auf deinem Grabstein stehen. Ne? Hier liegt Chris, er hatte keine Ahnung von Final Fantasy 7.
Und genau. Ein kleines Häufchen kriegst du daneben gesetzt.
Oh Gott. Darf ich das Häufchen machen?
Gerne, gerne. So, bevor wir anfangen, liebe Hörer und Hörerinnen, wir müssen ein paar Hausaufgaben machen. Und das bedeutet für euch nichts Schlimmes. Aber denkt dran, nehmt den Stift raus, denn ihr wisst, wir sind Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei und liefern euch kostenlosen Content.
Jawohl. Und außerdem, ihr könnt unsere Podcasts überall hören, eigentlich dort, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple, Podcast.de, in jedem RSS-Feed und so weiter und so fort. Und Jungs und Mädels, wir würden uns echt freuen, wenn ihr da mal eine Bewertung abgebt, ne? Und dass wir da einfach auch ein bisschen Feedback von euch haben. Das freut uns mega. Also supportet uns da bitte ein bisschen.
Und wegen Support, ihr könnt uns natürlich auch auf Patreon supporten. Einfach mal vorbeischneiden, gucken, was euch da am besten gefällt und dann kriegt ihr am besten 100.000 Euro im Monat an und dann kriegt ihr sogar den Podcast auf Kassette von uns.
Bei 100.000 Euro bei 100.000 Euro nehmen wir den Podcast auch live bei euch zu Hause auf.
Nackt.
Okay, Chris also und Carsten irgendwie. Nackt, Dennis sind noch mit einer Hose dabei.
Die anderen ohne Hose unterm Tisch. Also der Tisch ist da, man sieht nicht, dass ihr keine Hose anhabt. Also das können wir noch bieten.
Leute, vorsichtig, werden wir jetzt in den USA, da wird garantiert irgendein Typ aus Uganda das machen. Und dann müssten wir irgendwie im Busch einen Podcast aufnehmen. Das wäre gar nicht so einfach, glaube ich. Ne?
Aber für 100.000 Euro so eine kleine Reise nach Südafrika würde ich, ja, das kriegen wir wohl hin. Ne?
Du bist echt billig, Dennis. Echt.
Im Monat.
Ja, Moment, aber Kostenlogie geht ja auch zu Lasten des Sponsors.
Ja, eben.
Nein, also 100.000 Euro brauchen wir nicht, ihr Lieben.
Ne? So, ihr Lieben, unglücklich, aber supporten können wir uns trotzdem.
So, ihr Lieben, ich fange euch jetzt einmal kurz wieder ein, denn apropos Support, wir sind zwar Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei, aber wir möchten eine E-Mail, die wir bekommen haben, dazu nutzen, ein bisschen Werbung für jemand anders zu machen. Und das auch kostenlos, ja. Und zwar sind wir in der Folge 92 und passend dazu wusstet ihr, dass der Metacritic-Score von Final Fantasy 7 auf der PlayStation 1 auch 92 ist? Nein, wusstet ihr nicht, ne?
Jetzt nur einmal Final Fantasy her, springen aus dem Fenster.
Ja, wenn das jetzt die Millionen-Euro-Frage ist, dann super, danke für diese Info
demnächst. Sehr gut. Passend dazu möchten wir den lieben Ramon grüßen. Der hat uns nämlich angeschrieben und hat uns mitgeteilt, dass er in einer Videospiel-Jazz-Band spielt, dort auch demnächst auf Deutschland-Tour ist. Wir haben auch auf der Gamescom schon gespielt und auch einige Stücke gemacht. Findet ihr auf YouTube unter Endgegner, so heißt die Jazz-Rock-Band. Und die spielen vier Konzerte in Deutschland. Und zwar am 20.03. im Experian in Berlin, am 21.03. im Stellwerk Hamburg, am 22.03. Orange House in München und am 24.03. im FZW in Dortmund. Diverse Ticketverkaufsseiten könnt ihr bei uns abfragen. Ich denke mal, wenn ihr Endgegner Jazz FF7 googelt, werdet ihr das schon finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich von Herzen gerührt, dass wir dort eingeladen wurden und tot traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Aber unser Carsten wird dabei sein und zwar im FZW in Dortmund und dort eine kleine Sonderfolge aufnehmen. Das heißt, ihr da draußen werdet auch daran teilnehmen können, möchten euch aber dieses Konzert Final Fantasy VII A Musical Journey, die Musik von Final Fantasy VII gespielt von der Jazz-Rock-Band-Endgegner ans Herz legen. Yep. Das war soweit alles, ne?
Also Carsten, ich glaube, ich komme da auch mit. Ich glaube, ich habe da Zeit.
Ich wollte gerade sagen, da kann ich dich ja noch mit anfragen, genau wie ihr gerade schon richtig gesagt habt, da das ja meine Heimatbasis quasi ist. Also nicht das FZW, sondern die Stadt. Ich wohne nicht im FZW, so ist es noch nicht. Aber deshalb habe ich gesagt, ich schnapp mir mein tragbares Aufnahmegerät und werde mich da mal vor Ort ins Getümmel stürzen und mir das mal ganz mal anhören. Und wie schon gesagt, endgegnerjazz.com ist die Website. Da könnt ihr euch die, ich guck mal kurz, 4 Mitglieder sind's. Die stellen sich da einmal kurz vor und da gibt's auch so ein kleines Teaser-Video zu. Und da ist auch schon dieses Final Fantasy VII extra Konzert, sag ich jetzt mal, gibt's einen eigenen Punkt auf der Homepage. Könnt ihr euch mal angucken. Und wir hören dann für euch am 24.03. Genau, in Dortmund rein.
Sehr schön. Und ich muss selber sagen, ich habe mir die Videos da angeguckt. Final Fantasy wissen wir ja alle, ist ja überhaupt nicht mein Thema. Ich fand trotzdem
ist das cool, beste Spiel der Welt.
Das beste Spiel der Welt. Und was wollte ich sagen? Genau. Und das, was ich gehört habe, war echt cool. Also auch von anderen Spielen sind da ja Songs zu hören und sowas. Und ich bin jetzt nicht dabei, nicht weil es Final Fantasy ist, sondern weil auch ich nicht da bin. Aber wie gesagt,
Carsten, wir wären sonst alle am Start gewesen.
Sonst wären wir alle am Start gewesen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, große Props an Johannes am Keyboard. Boah, da sind so viele kleine Melodien drin, die ich auf YouTube gehört habe, die mich natürlich sofort in jegliche Szenerie in Final Fantasy VII reinziehen und abholen. Und dann halt der Rest der Band schmückt es halt noch doch extrem aus. Ist schon spannend. Also ich beneide euch ja, Jungs. Ich wäre gerne mitgegangen. Ja. Das wäre ein
fröhlicher cool.
Abend gewesen.
Ja, trinken wir ein paar Bier, Carsten. Alkoholfrei natürlich. Und
dann, wieso? Ne? Carsten kann doch nach Hause laufen dann. Der kann sich die Birne zukippen.
Ja. Dennis kann auf dem Sofa schlafen, das geht auch noch.
Also. Und dann führt der Carsten die Musik war schon ganz gut. So läuft das dann.
Ich muss aber sagen, ich finde aber auch die Tourdaten natürlich geil. Berlin, Hamburg, München, Dortmund. Ich meine, das ist schon cool. Ist auch eine harte Nummer.
Ja, vier alles Tagen innerhalb, wollte ich gerade sagen, alles ne, sehr, sehr eng getaktet.
Liebe Endgegner-Band, wenn ihr für München, für vor dem Gig, weil ihr spielt ja, werdet dann wahrscheinlich nach Dortmund fahren müssen, oder ihr geht abends nach dem Gig noch was essen, ich empfehle euch das zum Dürrenbräu mitten in der Innenstadt. Ein 500 Jahre altes, familiengeführtes Brauhaus, was wirklich fantastisch ist. Also, wenn ihr da noch Fragen habt, schreiben wir es auch nochmal in die Mail rein, wenn ihr noch irgendwelche Tipps braucht. Und der Carsten kann euch bestimmt noch was für Dortmund sagen, wo man danach noch abstürzen kann.
Oh ja. Nördliche Hauptbahnhof.
Ich habe gerade richtig Bock auf Final Fantasy VII davor aufbekommen. Vor allen Dingen, weil ja auch in 4 Wochen das Rebirth, der zweite Teil des Remakes, ja quasi auch vor der Tür steht. Mit über 100 Stunden.
Dennis, wann hast du mal nicht Bock auf Final Fantasy VII?
Das stimmt allerdings.
So ein kleiner Midgar-Run für 4-5 Stunden geht doch immer mal eben schnell.
Es wird Zeit für einen T-Shirt-Aufdruck, ne? Leute, wisst ihr, worauf ich richtig Bock hätte? Final Fantasy VII.
Wir haben diesen Bane of Division 2 endlich mal so abgelegt. Das haben wir dann mal hingekriegt nach 58
Podcasts. Wir sind noch nicht fertig damit, Division 2, ne? Also es wird noch ein entsprechender Podcast zu dem Thema kommen. Glaub mir mal.
Ja. Sag Bescheid, dann fahr ich in Urlaub.
Ubisoft erwähnen, ja.
Aber da ich ja dich, Dennis und Carsten, ja auf meinem 40. Geburtstag erwarte ich natürlich auch ein exquisites, außergewöhnliches Final Fantasy VII Geschenk. Ne? Also die Herausforderungen sind gestellt. Ne?
Ich schenk dir eine Tasse von Final Fantasy VII. Und wenn du dann am nächsten Tag daraus deinen Kaffee getrunken hast, schicke ich dir mal ein Foto.
Ich muss dir dazu sagen, dass ich eine Tasse habe ich von der lieben...
Ja, genau.
Ja, das hat mal lange gedauert. Ja, ist schon. So, jetzt haben wir gute Laune gemacht. Ich glaube, wir müssen mal zu einem ernsten Thema kommen.
Apropos Tasse, ich schaue hier, ja genau, dann können wir gleich machen. Ich schaue gerade links neben meiner Tastatur, da steht eine Emaille-Tasse mit dem Shinra-Korb-Logo, die mir die liebe Cutter gemacht hat.
Echt? Ist sie von ihr?
Ja, die hat Cutter gemacht.
Ah, ich irre mich, glaube ich.
Die Tasse ist mittlerweile leider zum Becherhalter verkommen, weil irgendein Doofkopf da drin ein bisschen hart rumgerührt hat. Und wenn die Emaille sich drin löst, dann schmeckt der Kaffee ein bisschen komisch. Aber ich liebe diesen Becherhalter, Bechertassen,
Shinra-Korb. Also du hast jetzt eine Tasse und da stellst du Becher rein.
Nein, ich habe eine Tasse, wo ich meine Stifte rein tue.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das auch gerade irgendwie leicht...
Also Becherhalter, Stiftehalter, ja. Ein Becher als Stiftehalter. Okay. So, das läuft ja nicht so besonders hier gerade bei mir, deswegen möchte ich diese Überleitung nutzen zu einem Thema, wo es auch nicht so besonders läuft. Oh. Und Leute, ihr dürft auch applaudieren. Macht das einfach.
Überleitungskings.
Ja. Ich weiß, ihr wollt es. Warte mal, ich habe doch noch irgendwo dieses tolle Gerät hier.
Wo ist denn diese komische Trommel?
Stefan Raab Gedächtniskeyboard, ja. Wirklich,
ja. Genau. Ja. Platsch.
Das hört nicht auf. Das hört wirklich doch nicht auf. So. Carsten Chris, ich übergebe das Zepter des Mikrofones.
Ja, übergebe dich mal. Ja, es ist ja gerade aktuell großes Thema. Videospielsterben hatten wir ja schon, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erwähnt.
Videospielstudio sterben,
genau. VSSS, so war das. Gibt ein T-Shirt demnächst davon.
Deutschland sucht das gestorbene Videospielstudio.
Ja, genau. Nein,
aufschreiben.
DSSSSS. Also ich bin da irgendwie drauf gekommen, ich habe mal wieder durch die GameStar gescrollt. Ihr wisst ja, das ist ja die Zeitschrift, die ich noch lese. Und da war halt ein großer Bericht über Piranha Bytes. Was ist los bei den Gothic und Alex machen? Lustigerweise habe ich einen Tag davor, habe ich auf der Arbeit rumgesessen, ein bisschen blöd aus dem Fenster geguckt, habe mir irgendwelche Container angeschaut und habe mir gedacht, ich guck mal, was im Internet ist. Und dann habe ich...
Wenn das dein Chef jetzt hört, ich will nichts sagen, ne? Aber
das macht nichts. Ich darf ja Pause machen auf der Arbeit. 8 Stunden. Und ich hatte mich davor noch mit einem Kollegen unterhalten über Spielestudios und so weiter, was da so Sache ist. Und dann dachte ich so, was ist denn hier eigentlich mit dem Studio hier aus Essen? Piranha Bytes. Und da dachte ich mir so, wo sitzen die überhaupt? Dann bin ich auf die Webseite von denen gegangen, dann prangerte nur dieses riesen Logo von denen und die Kontaktadresse. Also habe ich erst mal geguckt, wo die sind. Und Dennis, wir sind da jahrelang dran vorbeigefahren. Das nimmt
mich gespannt.
Ein unscheinbares Reihenhaus mit nicht besonders schön, mit einer Garage, Mülleimern davor. Und rate, an welcher Straße die hier sitzen.
Katzenbruchstraße?
Nee, an der Ruhrallee. Nein. Genau gegenüber vom Elisabeth-Krankenhaus.
Wo ist das Elisabeth-Krankenhaus?
Das ist auf
der da.
Ja, genau, wo die Autobahnauffahrt ist und sowas.
Nein.
Genau da sitzen die.
Also das Elisabeth-Krankenhaus ist auch an der Ruhrallee, wenn es direkt gegenüber ist.
Ja, genau.
Aber ja. Alle Firmen, die da sitzen, sind mittlerweile pleite. Auch alle Firmen, die in dem großen Gebäude waren. Also es scheint
ja, da ist jetzt das Fitnessstudio drin.
Da ist das?
Nee, gar nicht wahr. Das Fitnessstudio ist weiter unten. Ja, genau. Ja gut, die Firma, die im großen Gebäude war, die ist ja ausgezogen. Die hat ja immer einen Neubau gebaut und ist aus dem Gebäude raus. Aber die saßen, in diesem, wie gesagt, sehr unscheinbar, dieses Haus.
Sollen wir da hingehen und Retrotastisch oder Videospielfreunde Aufkleber auf die Tür knallen? Dann genau. Denken die alle, wir haben was damit zu tun und haben den Laden übernommen.
Genau.
Genau. Kündige das am besten noch in einem Podcast an. Oh Gott, ich muss hier denken. Carsten, es ist Zeit, wir müssen los.
Das ist sogar sagen, schon mal einen Anwalt kurz informieren, wir haben nichts damit zu tun.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich spreche mich von diesen Dummheiten frei. Ich habe auch nie in meinem Leben Briefkästen gesprengt.
Ja, die haben Skoda gefahren, sehe ich auf Google.
Ja, guck, da kannst du, ja, ist halt, ne, ist kein teures Auto. Gut, in der Zwischenzeit.
Mit Dark Knight-Logo hinten drauf auf der Heckschutz.
Aber jetzt schon, ja, sind halt Gamer, ne? Auf jeden Fall war ich dann gucken und dachte mir, ach, cool, die sitzen ja da. Und dann am selben oder einen Tag danach, weiß ich nicht mehr genau, bin ich auf den Bericht von der GameStar gestoßen, der halt sagt, was los mit denen, ne? Dass
was
da nicht,
los da rein?
Was los mit deinem Leben? Und dass diese Embracer Group, die ja dann irgendwann mal die Kollegen da gekauft hat, so ein bisschen am Staucheln ist und man sowieso Studios schließen möchte und so weiter. Und dann setzte sich das irgendwie so, dieses Puzzlestück, immer mehr zusammen. Also es kam dann noch eine News dann irgendwann, dass dann wohl Quellen sagen, dass Piranha Bytes komplett dicht macht. Weil halt einfach das Geld nicht mehr geliefert wird für das Spiel von dieser Embracer Group, wobei die Kollegen von Piranha Bytes ja auch sich letztes Jahr, war das glaube ich, noch sogar Geld vom Staat gekriegt haben, eben für Videospielproduktionen und sowas. Aber allgemein ist trotzdem echt ruhig um das Studio geworden. Bis irgendwann, ein paar Tage danach, weil auch die haben es natürlich mitbekommen, sich das Studio selbst ja gemeldet hat. Die haben ja dann einmal auf der Webseite und auch dann bei Twitter, beziehungsweise X heißt es ja, sich dann gemeldet und gesagt, nee, noch sind wir nicht weg. Sie sind halt in einer schwierigen Lage. glaube, wir wissen alle, was meistens ist, wenn eine Firma in einer schwierigen Lage ist, wird die entweder durch Millionen von Zuschüssen gerettet, oder aber die wird einfach dann untergehen.
Oder Kondom ist geplatzt.
In dem Fall bin ich tatsächlich nicht sicher, ob die jemals wiederkehren werden oder einfach unter einem anderen Namen. Ich vermute eher Zweiteres. Aber es ist aktuell tatsächlich ziemlich spannend, was mit denen da gerade passiert. Und man kriegt ja auch leider nicht so viel an Infos, an offiziellen Infos von denen mit. Ne? Weil ich glaube, das einzige Statement, was man kennt, ist nun mal dieser Text, den dann in drei Sprachen rausgehauen worden ist. Ich glaube, Deutsch, Polnisch und Englisch. Und dass man da halt irgendwie ja dabei ist. Diese Embracer Group, die ist ja eigentlich bekannt geworden dadurch, dass sie ja ein paar Studios sich gekrallt hat, unter anderem auch das, was ja hier die Tomb Raider Spiele gemacht hat. Und hier Metro, ich weiß nicht, wie das Studio heißt, aber die ja auch coole Spiele sind. Ja, alles so halbgar irgendwie. Und ich vermute, also das ist jetzt meine Vermutung tatsächlich, dass wir von Piranha Bytes in Zukunft nichts mehr sehen werden. Und ob man von Alex noch was zu sehen bekommt, Alex, ich weiß nicht, wie man es jetzt ausspricht.
Alex.
Alex 3, wahrscheinlich auch nicht. Das ist aber, wie gesagt, meine Vermutung. Ich kann nämlich natürlich dann irren und in 2-3 Jahren ist alles wieder tutti kalutti. Tut allerdings nicht das Gothic Remake in irgendeiner Art beeinflussen, weil das wird von einem ganz anderen Studio gemacht. Falls schon jetzt plötzlich jemand aufschreit, nein, Gothic, das beste Spiel des Jahrtausends, dessen Remake wird eingestellt. Nein, das ist komplett online getastet. Es geht wirklich nur um Piranha Bytes, die sich aktuell nur um Elex kümmern mit ihrem knapp 30-köpfigen Team, die theoretisch noch immer in Essen sitzen. Ja, das war so die Vorgeschichte zu dem, was jetzt plötzlich so passiert ist um die herum. Eines der wenigen deutschen Entwicklerstudios, die große Titel gemacht haben. Ne?
Also was weiß nicht, Carsten, möchtest du gleich mal so ein bisschen noch durchführen oder darf ich schon mal ganz dumme kritische Fragen stellen?
Ist ja, wer hat die Frage, ich weiß nicht, was euch lieber ist, ob ich jetzt erstmal sage, wo kommt Piranha Bytes her? So ein paar nice Facts, was haben die alles gemacht? Und dann ganz am Schluss habe ich hier schon so ein paar Sachen aufgeführt, so, um mal vorzugreifen. So, Gründe fürs Scheitern und ein kleiner Nachruf, die ich mir gedacht habe aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Szenario. Ob das dann so ist, ist dann unsere Diskussion. Ne? Da wird jeder seine Meinung zu haben. Aber Chris hat schon ein paar gute Themen genannt. Zum einen dieser Nachruf, ganz interessant. Also es wurde halt wirklich erst ganz viel gemunkelt auf den größeren Medien, die sich mit Video- und Computerspielen beschäftigen. Unter anderem die GameStar hat's, glaube ich, so mit zuerst irgendwie aufgebracht, weil die, glaube ich, auch immer einen relativ nahen Draht zu Piranha Bytes hatten, so kumpelmäßig, sage ich jetzt mal, ja. Und ich kann ja mal kurz eben schnell diesen Text runterlesen, den da jetzt reingestellt worden ist von den Piranhas, wie sie es hier so schön runtergeschrieben haben. Also, liebe Fans, ja, es stimmt, wir Piranha Bytes sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all die Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende. Schreibt uns noch nicht ab. Wir tun alles, um auch in der Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt. Dafür schlägt seit jeher unser Herz. Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird. An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht. Seid versichert, dass wir zusammenstehen, egal was kommt. Wir werden uns jetzt mit ganzer Kraft auf dieses Ziel konzentrieren und setzen alles daran, einen Partner für diese Vorhaben zu finden. Sobald es was zu berichten gibt, melden wir uns. Danke für eure anhaltende Unterstützung, eure Piranhas. Ist vielleicht von der Formulierung her auch so, dass man vielleicht, darf man rechtlich auch nicht irgendwas sagen, ja, dass man, sag ich mal, von der Embracer Group abgestoßen worden ist, weil das ist halt ein riesen schwedisches Medienkonglomerat, was sich halt einiges einverleibt hat in den letzten Jahren. Gearbox, Saber Interactive, Crystal Dynamics, wie Chris gerade schon gesagt hat, also die ursprünglichen Tomb Raider-Macher. THQ Nordic ist auch eine Unterkategorie von denen. Square Enix Montreal, also was da alles drin ist. Eidos Montreal, Limited Run Games. Das gehört alles Embracer. Also das ist halt eine Riesenkrake. Hatten wir nicht Embracer
schon mal als in einer der vorherigen Folgen
relativ groß aufgeschlüsselt? Ja, bei EA, glaube ich, hatten wir das schon mal. Wir sind da schon mal drauf eingegangen, was da alles so drin aufgegangen ist. Aspyr Media, also die Namen kennt man alle, die da irgendwie zu finden sind.
Also hört alle Folgen durch und schreibt uns, in welcher Folge das war.
Genau. Also ich interpretiere das jetzt so, dass man hofft, als Entwicklerstudio jemanden zu finden und Partner, mit Partner würde ich jetzt einfach mal übersetzen, Partner gleich Publisher, der irgendwie der Geldgeber ist, der weiter die Unterstützung liefert, weil, was Chris auch schon gesagt hat, es war korrekt, dass sie kurz vor, ich sag mal, ihrem wahrscheinlichen Ende jetzt eine riesengroße Fördersumme nochmal bekommen haben. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Die aber wohl jetzt zurück, genau, 3 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wo ich mich gefragt habe, welches Spiel wollten die entwickeln, was das rechtfertigt, weil wenn es jetzt einfach so eine, man kennt ja Filmförderfonds NRW oder sowas, da muss ja,
lass doch mal den Habeck in Ruhe.
Aber soweit ich weiß, ist das dann irgendwie damit verknüpft, deshalb, die kommen, glaube ich, alle von diesem Ministerium.
Echt? Ich dachte, das muss schon irgendwie inhaltsgebunden sein, dass man dann auch irgendein Spiel macht, was irgendwie einen Effekt hat,
Klimaschutz-Effekt
oder so.
Wenn ich da kurz eingreifen darf, also diese Fördersumme, die unterliegt ja gewissen Kriterien. Ne? Und die kriegst du ja nicht einfach so. Du kannst ja nicht einfach als Entwicklerstudio da hingehen, ob du jetzt groß oder klein bist, und sagen, hey, yo, pass auf, wir würden gerne dieses oder jedes Spiel bauen, wir hätten da gerne die Fördersumme, schickt uns mal die 3 Millionen. Und das sind ja auch keine Komplettzahlungen, sondern das sind ja immer Abschlagszahlungen. Also das ist ja so ein Finanzierungsvertrag hat ja immer Zwischensteps, ne, die dann erfüllt werden. Und dann gibt es Geld. Dann wird der nächste Step, dann werden die nächsten Steps erfüllt, dann gibt es nochmal Geld. So in der Regel ist es in der Bauwirtschaft zumindest. Aber da kann ich da nochmal was zu sagen.
Das ist nur eine Fußnote bei mir noch hier drin. Also ich fange jetzt einfach mal an, ohne lange rumzuschwafeln. Wir gehen das Ganze mal durch. Woher kommen die Jungs? Also jetzt in Essen, aktuell vernordet. Die Gründung war aber tatsächlich 1997 ein paar Städtchen weiter, nämlich gar nicht so weit entfernt in Bochum.
Mhm. Bochum,
ich wusste, dass du den bringst. und zwar, lustigerweise, das deutsche Videospiel-Entwickler-Universum ist recht klein. Und man kommt immer wieder auf so bestimmte Namen, wo man sagt, ah, dieses Meme, wo Leonardo DiCaprio So, und woraus sind die entstanden? Und zwar sind die aus Greenwood Entertainment heraus entstanden. Oh,
warte mal, die sagen mir was.
Ja, die haben zum Beispiel Sachen gemacht wie Der Planer.
Ja. Boah, ich hab Der Planer geliebt.
Das Amt. Also die klassische deutsche PC-Titel mit Simulationscharakter. Oder Mac haben die auch gemacht, dieses Magazin. Also quasi Mad TV für Videospielmagazine. Und den Randtrainer fand ich ganz lustig. Habe ich nie gespielt, aber Rand kennt ja jeder Fußballbegeisterte bestimmt noch.
Stimmt, der Fußballmanager von denen, ja.
Die haben halt also aus denen heraus hat sich das abgespalten. Als 97 die Idee aufkam, nämlich Gothic zu entwickeln, haben sich da ein paar Leute zusammengetan, die das Kernentwicklerteam dann auch gebildet haben und haben dann eine eigene Firma aufgemacht, die dann eben Piranha Bytes war. Mhm. Lustigerweise, Greenwood Entertainment ist auch heraus entstanden aus der Idee, dass das Art Department, weil es auch in Bochum saß, gesagt hat, wir wollen nicht nur Werbeadventures machen, sondern auch mal ein kommerzielles Spiel. Und das Art Department wird 99, beziehungsweise Greenwood wird 99 zu Phenomedia. Na, kommt euch das bekannt vor? Ja.
Das war doch Moorhuhn, ne?
Genau, das war Moorhuhn. Auf jeden Fall ist das Piranha Bytes ist eine GmbH. Ist nachher auch nochmal ganz wichtig wieder. Sitz hat sie jetzt in Essen, ne? Und ist ab 99 eine Tochtergesellschaft von Phenomedia. Also da wurden die dann schon sozusagen, haben die sich wieder, was heißt schlucken lassen, Tochtergesellschaft, ne? Man ist zumindest noch eigenständig, aber der Geldgeber ist halt der Mutterkonzern. Und seit 2019 ist es halt eine Tochtergesellschaft von THQ Nordic, die wiederum eine Marke von Embracer Group sind. Also sie waren immer unter dem, ja, Wohlwollen irgendeiner Muttergesellschaft. 2 Jahre waren sie, soweit ich das verstanden habe, auf eigenen Füßen, aber dann haben sie sich jemanden gesucht. Und wie gesagt, erst Phenomedia, weil da war die Beziehung, denke ich mal, noch da, weil man eher aus Greenwood Entertainment herausgekommen ist. Hm. Vielleicht hat man da noch mal angefragt oder so. Und dann halt von 2019 bis jetzt zum Schluss waren sie halt dann unter dieser THQ Nordic-Flagge, die halt wiederum beim Bracer Group untergekommen ist.
Ob du so
ja. Also, wie das immer so ist.
Jetzt gucken wir mal durch. Ob du richtig liegst beim Publisher, siehst du, wenn der nicht bleibt.
Ja, dieses Rumgereichte. Ja,
das geht gleich auch noch so weiter, Leute. Also ich kann euch sagen, genauso wie es die Story-Geschichte bei Dedelic schon war, ich sehe hier ein Muster, was so das Hopping von Publishern und naja, auf jeden Fall gehen wir weiter durch.
Im Niemandsland verschwinden.
97 Idee zu Gothic, 97 Gründung von Piranha Bytes in Bochum und 2001 im März kommt dann Gothic 1 raus, noch gepublished über Shoebox. was auch immer das für ein Publisher war. Ich erinnere mich an dieses Logo, das war wirklich so ein Schuhkarton, wo so zwei Augen rausguckten. Nicht weiter wichtig. Gothic 1 brauchen wir, glaube ich, hier nicht zu sprechen, weil einfach legendär.
Ich habe es nie gespielt, deutsches, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh. Ja, gut. Keine Ahnung. Welches
Jahr war das? Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. 2001 ist das rausgekommen.
2001, da muss ich ja mal googeln, welches Spiel 2001
war. Da habe ich noch Half-Life gespielt. Tatsächlich habe ich Gothic 1 gespielt mal. Ich habe es aber nicht lange gespielt, weil mich hat es irgendwie nicht so gefesselt, muss ich tatsächlich zugeben. Und ab dem Punkt war für mich Gothic auch komplett vorbei, weil wenn ich schon im ersten Teil nicht reinkomme, dann brauche ich
nicht nachher schon nur hier im Podcast.
Ja, es tut mir wirklich leid.
Ich glaube, mein Problem 2001 war gefesselt mit drei Spielen. Deswegen bin ich da in Gothic nie reingekommen.
FIFA, Pro Evolution und Final Fantasy, oder?
Nee. Du wirst mich teilweise unterstützen. 2001 war geprägt von Operation Flashpoint, Gran Turismo 3 und GTA 3.
Mhm. Also ich habe Gothic 1 und 2 habe ich gespielt.
Ich habe ja viele gespielt. Aber ich sag mal, dieses Spielejahr war für einen kleinen Publisher mit einem vielleicht noch unbekannteren Titel nicht unbedingt das Beste.
Jein. Also die Zeit war ja auch eine andere, ne? Ja. Also ich sag mal, damals hattest du ja auch nicht diese Marktsättigung, die du heute hast.
Also, ja, auch nicht ein Reizüberflutungsscheiß,
ja. Da gab es halt schon gute Spiele, aber das war halt auch noch so irgendwie gefühlt kompliziert, jeden Monat irgendein Blockbuster.
Oh, ja. Black and White kam damals auch raus, ich habe das nie gerafft.
Was für ein Kackspiel.
Ich habe die Demo gespielt, das war schon irgendwie komisch.
Ohne abzuschweifen, schon mal Black and White. Bei Black and White habe ich schon gemerkt, dass Peter Mölli nur labert. Ich wusste schon, was heute alle über diesen Mann sagen, Jahre später. Der hat immer nur Scheiße versprochen, die er nicht gehalten hat. Habe ich schon
mal Black and White. Ich habe es echt nicht gerafft. Ach so, und noch eins vielleicht, was auch noch problematisch war 2001. Zwischendurch kam auch noch Diablo 2, On Lord of Destruction. Also ihr merkt, da war viel Zeit am PC unterwegs.
Da war viel los.
Ja. Stimmt.
Okay, ein bisschen abgeschweift jetzt, aber
Ist auch vollkommen richtig, nur wir können halt nicht aus den Geschichtsbüchern schreiben, dass Gothic halt der Erfolg war, den dieses Studio halt komplett überhaupt auf die Landkarte gebracht hat. Also wenn wir jetzt sagen, das stimmt faktisch nicht, weil da halt viel größere Big Player im internationalen Bereich gekommen sind. Klar, das ist auf jeden Fall so. Aber wenn das Gothic quasi den Schub genommen hätte, würden wir heute nicht mehr drüber sprechen.
Ja,
also das
ist auch Platz 16.
Zumindest auf dem PC.
Platz 16 der Top-Spiele 2021. Vor Diablo 2 Add-on. Also das muss man auch mal ganz klar sagen.
Echt?
Ja, interessanterweise.
Erstaunlich.
Wobei Black and White Platz 2 ist, das kann ich nicht so richtig, glauben.
Der Hatecast schon gerafft, ey.
Ja. Ich bin immer noch gedanklich beim Planer hängen geblieben, weil ich mich immer noch frage, ob die damals eine Lizenz kaufen mussten oder nicht, weil ich hab das Spiel nie verstanden als Kind, aber ich fand halt super geil, dass man die Mercedes-LKW so cool gesehen hat und die Vorstellungskraft, wenn die in der Garage waren, war einfach mega geil.
Ja,
und die Assistentin war hübsch.
Das war ja dieser sehr stark überzeichnete Grafikstil, den die da hatten, der war schon cool. Die Büros und dann, ich glaube, das war so ein dicker, schmieriger Anwalt, der da immer in dem Büro saß und dann halt die Sekretärinnen und Hauptsache enge Bluse und sowas. Und ich glaube, das haben die so ein bisschen durchgezogen durch ihre Spiele.
Die LKW-Modelle waren mega geil, wenn du in die Werkstatt gegangen bist. Da waren quasi die ganzen LKWs auch mit richtigen Anhängern und Sattelzügen und so entsprechend designt. Also das war richtig cool. Also jetzt sind wir doch ein bisschen abgespielt.
Ich sehe schon, das endet in nächste Folge. Wer möchte einen Greenwood Entertainment Podcast, wo uns nur mit dieser Firma beschäftigt? Ich sehe schon, ich habe bei euch hier Sachen geweckt jetzt, dass ich das mal kurz angerissen habe. Jo. Gothic, okay, also Gothic, die Gelehrten sind sich uneinig, aber sicher ist, dass das Ding durch die Decke gegangen ist, durch halt seine, sag ich mal, relativ überschaubare Open World, wo wirklich alles handgecraftet war. Ja, man kennt es ja heute mal gerne hier, copy und paste den folgenden Baum und die folgende Region fünfmal.
Google Noir generiert oder wie ich das so
stimmt. Genau, und man sagt unendlich generierte Welten, aber die sind halt so leblos wie Opa, ne? Seit 10 Jahren tot auf dem Friedhof. Und man denkt sich so,
Alter,
ja,
ey, was ist denn da
ja, aber das, ich muss es einfach mal sagen, ich hab so Sachen wie, ich schweife jetzt auch mal ab, ne? Elder Scrolls Oblivion. Hast du eine Gruft gesehen, hast du alle gesehen, weil das war sowas
auch
von
aus so dem Sandbox. Auch so ein Kackspiel, was ich nicht gerafft
habe. Also ja, egal, wir schweifen ab. Also Gothic 1 2001 hat 4 Jahre oder so in Entwicklung gebraucht, 3-4 Jahre. So, dann sind sie relativ zügig gekommen und mit Gothic 2 hinterher, nämlich im November 2002.
Das war, ist wirklich sportlich.
Sportlich. Dazu muss man aber auch sagen, dass die halt immer ihre eigene Grafik-Engine benutzt haben.
Wollte ich gerade sagen, die Engine war ja dann schon da und dann mussten die eigentlich genau. Nur ein neues Grundgerüst machen.
Also der Klassiker, Gothic 2 ist auch ein erweitertes Gothic 1, sag ich jetzt mal böse. Mhm. Da werden mich die Fans wahrscheinlich auch für steinigen für die Aussage, aber es war halt nun mal ein aufgepimptes, ne? So. Und das ist dann schon über, und jetzt Achtung, den Namen merken wir uns noch mal, über Joe Wood, österreichischer Publisher, rausgekommen. Ein Jahr später gab es noch das Add-on Die Nacht des Raben. Das gilt, glaube ich, so als Gothic-Gold-Standard. Also Gothic 2 mit Die Nacht des Raben ist halt so für viele Gothic-Fans, glaube ich, das Gothic. Wenn man es spielen muss, ist es das in der Kombination. Ne? dann bereits im August des Jahres 2002 muss dann Phenomedia die Muttergesellschaft Insolvenz anmelden. Oje. Nicht Muttergesellschaft, Mutter AG wäre besser, weil es eine Aktiengesellschaft war. Mhm. Weil, Achtung, haha, jetzt kommt wieder, ne, wenn die Leute den Hals nicht voll kriegen in der oberen Etage, Insiderhandel. Und die beiden Vorstände sind für 3,5 Jahre verknackt worden. Die mussten echt in den Knast. Tschüss Phenomedia, tschüss Moorhuhn, Ende im Gelände. So, und dann hat man wieder das gemacht, was wir auch bei Dedelic schon mal, glaube ich, hatten. Man hat diese Option, jetzt kommt wieder hier Fachjargon, Management-Buyouts durften getätigt werden. Das heißt, Piranha Bytes ist halt komplett aufgekauft worden als Gesellschaft oder aufgeteilt worden unter den Gesellschaftern, die halt wirklich nur aus dem alten Management von Piranha Bytes und den Mitarbeitern Programmierern bestand. Das heißt, die haben wirklich ihre eigene Firma dann sich selbst zurückgegeben, mehr oder weniger. Mhm. Und haben sich auch tatsächlich neu gegründet, nämlich unter der Pluto 13 GmbH. Witziger Fact, die haben unter dieser GmbH nicht ein einziges Spiel veröffentlicht, sondern immer den Namen Piranha Bytes genommen.
Okay.
Offiziell war das gar nicht Piranha Bytes.
Achso, würde ich ja sagen, die hießen eigentlich anders, haben aber Piranha Bytes draufgeklatscht.
Ist lustig, wenn du bei Moby Games suchst, gibt's die Firma und darunter steht halt rausgebrachte Spiele oder entwickelte Spiele, gepublished, null. Kleine Fußnote, wurden unter dem Namen Piranha Bytes veröffentlicht.
Also, ja, aber die haben ja, warum aber auch die immer. Haben ja bei Piranha Bytes haben sie ja, die haben ja vergessen, sich die Marke zu sichern. Also der frühere Typ, also die frühere Gesellschaft, die hat ja Piranha Bytes, also die durften das am Anfang nicht. Und die haben es ja dann, haben sie vergessen, sich das Trademark auf Piranha Bytes zu sichern. Das ist ausgelaufen. Und danach waren sie ja wieder Piranha Bytes. Danach gab es Pluto 13 ja nicht mehr.
Wenn das auch so hinkommt, weil ich habe nur gelesen, das kommt gleich, dass halt das Namensrecht an Gothic bei Joe Wood blieb.
Dann habe ich das verwechselt, dann war das
Gothic.
Bekommen.
Aber ist nicht noch dann ein dritter Teil von Gothic erschienen?
Ja. Da kommen wir jetzt zu. 2003 ziehen sie dann nach Essen um.
In der und 2006 also von außen wirkt das Gebäude aber echt abgeranzt. Also so, keine Ahnung, ich stelle mir mal so beim Publisher einfach auch so, na gut, vielleicht ist man auch so ein
bisschen. Wir reden hier von einem deutschen Publisher im Ruhrgebiet.
Mit 3 Millionen Fördergelder, da kann man auch mal die Fassade schmeißen.
Ja, 3 Millionen Fördergelder kommen aber erst 20 Jahre später, mein
genau.
Freund.
Sind und, wir doch gar nicht. Und Blue Byte in Mülheim saß auch in einer abgeranzten Hinterhof-Werkstatt gefühlt. Also das
ja, dann siehst du doch mal, aber du musst doch mal eins sehen. Jetzt mal kurz mal so ein kleiner Exkurs. Du bist eine Firma. Und du bist eine Firma, die ein Produkt herstellt, wo du immer auf externe Geldgeber angewiesen bist, ne? In der Regel. Oder Publisher oder sonstiges. Da musst du dich nach außen auch ein bisschen darstellen, ein bisschen verkaufen. Guck dir mal die ganzen, jetzt nehmen wir mal die Spielindustrie, die Leute, die es geschafft haben, sind relativ extrovertierte Typen, die auch ein bisschen immer mehr Schein waren als alle anderen. Du musst auch nach außen einfach auch mal ein gewisses Selbstbewusstsein machen. Und wenn du in so einer komischen Drecksbude haust, da will auch, kommt auch keiner hin und sagt so, oh, egal, hier hau ich mal mein Geld rein, weil die Jungs haben es bestimmt voll drauf. Technisch ja, aber du musst dich auch mal ein bisschen gut verkaufen in Deutschland. Wir machen uns teilweise viel zu klein. Meine Meinung.
Ja, ist aber auch so.
Werden wir gleich... Kommen wir gleich auch zu, das ist genau das, was am Ende dieser Abhandlung hier nochmal kommt, unter Wert verkaufen, zu viel altbackende Sachen machen und so weiter, da kommen wir nachher drauf. Das ist genau das Thema, warum man sich fragen kann, hat man sich da irgendwie vom Hobby-Programmierer im Keller einfach nicht weiterentwickelt, obwohl man die Ambitionen hätte vielleicht stemmen können, wissen wir nicht, kommen wir nachher noch auf jeden Fall in die Diskussion, glaube ich, weil das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, ganz klar. Genau, wie ihr gerade gesagt habt, Umzug nach Essen, okay, aber dann natürlich gab es noch ein Gothic 3 und da kommt der Wendepunkt. Erscheint im Oktober oder sag ich mal Ende 2006, auch unter Publisher Joe Wood. Und das war so ein Klassiker von Joe Wood hat was versprochen, was Piranha Bytes nicht gehalten hat. Das Spiel war technisch in einem saumäßigen Zustand, als es rausgekommen ist. Es ist wirklich erst durch Fan- und Community-Patches so spielbar oder sehr gut spielbar geworden. Also wenn man es heute bei GOG kauft oder so, ist der tatsächlich mit offiziellem Segen auch schon mit integriert, der letzte Stand. Und dadurch wird das Spiel wirklich ein richtig gutes Spiel. Aber zum Erscheinen hat die Fachpresse wirklich ein ganz zitroniges Gesicht gemacht und Piranha Bytes hat sich auch wirklich nur noch in Entschuldigungen damals wohl verloren, im Sinne von, ja, das haben wir nicht bedacht und das war komplexer als gedacht. Und man muss dazu auch sagen, auch da der Klassiker, man wollte halt mehr. Also Gothic 3 ist dann schon auf der Engine entstanden, die auch später für Elex und Risen und so weiter benutzt worden ist. Ab Gothic 2 hat man halt diese Ur-Engine, ihre House-Engine verlassen und eine neue gemacht, aber wieder in-house und wollte halt viel, viel mehr. Ne, die Welt sollte halt größer sein. Wahrscheinlich auch, wie Dennis vorhin sagte, man hat auch gesehen, was so im Umfeld los ist und konnte sich davon ja auch nicht ganz unangetastet lassen, wenn da irgendwelche Open-World-Spiele rauskommen oder irgendwelche großen Elder Scrolls-Teile oder irgendwas, musste man natürlich auch da ein bisschen mehr Welt machen. Ne? Und damit haben die sich einfach überhoben. Und da kommt jetzt auch schon so der Bruch. Ne? Also das Add-on gibt's da auch noch eins zu, das heißt Götterdämmerung. Das ist schon gar nicht mehr von Piranha Bytes entwickelt worden. Und dieses gottsägliche, unsägliche Arcania Gothic 4 hat auch gar nichts mehr mit Gothic zu tun. Das war halt eben nur, und das ist, glaube ich, das, was Dennis gerade meinte, die haben die Namensrechte halt nicht zurückbekommen. Die Namensrechte am Namen Gothic blieben halt beim Publisher, bei Joe Wood. Den haben die damals verkauft, oder ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ob man den dann abgibt oder irgendwas als Tausch dafür, dass man gepublished wird. Keine Ahnung, was das für ein Deal war. Ob die Namensrechte an dem Namen Piranha Bytes jetzt auch tatsächlich der Grund war, warum man sich Pluto 13 GmbH genannt hat, das weiß ich nicht, nach dem Buyout. Auf jeden Fall, da merkst du schon, da kriegt der die Erfolgsserie so Schlagseite, ne?
Aber jetzt warte mal ganz kurz, Carsten. Arcania war ein Nachfolger von Gothic?
Ja. Das ist Gothic 4 offiziell sogar teilweise. What the fuck? Titel mit drin.
Ja. Ich habe da, also, okay, ich habe das Spiel mal, ich habe es mal gespielt und habe mir gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Und hab's wieder weggelegt. Das ist, ach, das
Schlagzeile bei GameStop übrigens. Ja. Schlagzeile bei GameStop übrigens, Gothic 4 im Test. Kein Gothic, kein gutes Spiel.
Ja. Also, das, weißt du, was das aber ein Klassiker war? Der Publisher hat sich die Hände gerieben, gesagt, hahaha, wir haben ja die Namensrechte, jetzt können wir damit machen, was wir wollen, aber ja, haben vergessen, gemacht, dass hinter dem Namen auch ein Team mit guten Ideen stecken muss und nicht einfach nur Namen. Und wenn man dann den Namen kopiert und die Leute oder die Fans merken, dass das eine Mogelpackung ist, dann geht das halt meistens böse in die Hose. Ja. Und ist es da halt auch, ne?
Schade. Ja,
das ist schade zum Glück. Also da glaube ich, war schon die ich würde jetzt böse fast sagen, die Hochzeit war da schon fast vorbei nach diesem Ding. Weil da hat man sich lange Zeit, glaube ich, nicht so gut von erholt. Man hat sich dann 2007 relativ zügig im Sommer einen neuen Publisher gesucht. Das war dann Deep Silver, kennen wir auch alle. Mhm. Man hat dann 2 Jahre später hat man dann Risen rausgebracht. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Risen ist eigentlich ein Gothic, ohne dass es Gothic heißt. Also Back to the Roots, weniger ist mehr. Die Spielwelt in Risen war wieder wesentlich kleiner, wesentlich handgemachter. Ich finde bis heute, Risen ist ein super tolles Spiel. Also der erste Teil, den spiele ich, habe ich irgendwann kurz noch mal angefangen, mal so in die ersten 3-4 Stunden reinzugucken. Super Ding. Auch aus dem Grund Risen, weil zu der Zeit eben die Markenrechte tatsächlich noch nicht zurückgegangen sind an Piranha Bytes.
Das ist so gesehen der Nachfolger am Herzen gewesen, ne?
Genau, man hat sich halt gedacht, gut, den Namen brauchen wir nicht, an dem Rest kann man keine Markenrechte haben, an einer mittelalterlichen Welt, die auf einer Insel spielt, das kann sich keiner patentieren lassen, also gib ihm. Und ja, eigentlich ist das halt das Gothic 4, wenn du so willst, ne? Mhm. Da muss man sagen, da sind sie ein bisschen von ihren Leisten in dem Sinne abgekommen, oder beziehungsweise man hat sich zwanghaft versucht, so ein bisschen an die neue Videospielwelt anzunähern, weil bisher war es immer so, dass die Spiele klassische PC-Spiele waren. Die Steuerung, alles war auf PC-Spieler ausgelegt. Risen war das erste Spiel, soweit ich das hier lesen konnte, was halt für Windows und die Xbox 360 rausgekommen ist. Und später dann sogar noch mal ein Remaster bekommen hat, 2023, für PS4, Xbox One und Switch. Also da hat man sich schon versucht, so ein bisschen zu modernisieren, vielleicht auch aus der Not heraus, weil man wusste, mit einem PC-Only-Spiel kann man 2009 nichts mehr reißen. Verkaufstechnisch zumindest nicht. Und das setzt sich jetzt auch fort. Also Risen 2 kommt dann 3 Jahre später aus, 2012. Dann schon nicht nur für Windows, Xbox 360, sondern auch diesmal mit einer PS3-Fassung. Und 2012 ist auch das Jahr, in dem die Markenrechte von, denn das sind am Namen Gothic an Piranha Bytes zurückfallen. Und da sagt man dann aber, nee, wir wollen kein neues Gothic machen, weil das ist für uns erstmal verbrannte Erde und wir sind ja auch gerade in dem Rhythmus Risen. Also bringt man 2014 Risen 3 raus.
War das ein Fehler? War das ein Fehler? Hätte man nicht sagen müssen, okay, wir haben es zurück und jetzt legen wir ihn hin, den ja. Gothic Relaunch?
Ja, weißt du, das ist, am grünen Tisch ist man hinterher immer schlauer. Ne? Das ist halt das. Ne? Das ist halt schwierig, das einfach immer dann, also rückwärts gerechnet kann man sagen, ja, guck mal, hat sich nicht verkauft, war ein Fehler. Ja, das weißt du ja vorher nicht. Ne? Aber das ist vielleicht noch etwas, was wir gleich nochmal zur Sprache bringen, und zwar, dass das Entwicklerstudio ja auch so ein bisschen seinen eigenen Charme so hatte.
Genau. Ja?
Und da muss man halt vielleicht auch nochmal das in Betracht ziehen, bevor wir jetzt dann sagen, es war wirtschaftlich vielleicht nicht oder PR-technisch vielleicht nicht ganz klug.
Das kommt am Ende, kommt das auch nochmal zum Tragen, ob man mit Herzblut wirklich alles aufwiegen kann oder ob es natürlich auch wirtschaftlich unkluge Entscheidungen oder PR-technisch unkluge Entscheidungen da gab, weil entweder die Leute nicht dafür da waren oder die das alles in Personalunion gemacht haben, weil Piranha Bytes, soweit ich das noch aus dem Text in Erinnerung hatte, aufgekauft von dem Management, aber hauptsächlich das Management, was wahrscheinlich auch schon hauptsächlich auch noch aus Programmierern, Storywritern und sonst wem bestand, die sich die Firma einfach zurückgeholt haben. Und ob das dann immer die besten Leute sind, auch andere Bereiche zu bedienen, wo sie vielleicht nicht so viel Ahnung von haben, sei mal dahingestellt. Ja. Das kann ja in die Hose gehen. Ne? Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat man gesagt, Gothic erstmal nicht. Wir haben es aber zurück. Wir könnten jetzt wieder eins machen. Der Name ist dann wieder bei Ihnen gewesen. Aber Sie haben dann sind einfach bei Ihrer Trilogie, sag ich jetzt mal, immer geblieben. Ne? Gothic 1, 2, 3, Risen 1, 2, 3. Und Risen 3 war dann schon merklich durch bei den Fans, auch weil man da gemerkt hat, jetzt geht's so in die Richtung, wir wollen uns bei den Konsolenspielern auch anbiedern, ist ein böses Wort, aber das Spiel war wirklich verwässert. Also wenn man noch Risen 1 und 2 sich anguckt, hat man sowas wie, also eins meiner Lieblingsbeispiele ist, bei Risen 1 konntest du 50 verschiedene, Nahrungsmittel in deinem Inventar stapeln. Und die haben alle den Effekt gehabt, mehr oder minder deine Gesundheit oder Mana aufzufrischen. Du hattest aber einen Apfel, eine Bratwurst, was weiß ich nicht, alles Mögliche. So, und dann hat man angefangen, das so Konsolen runter zu dummen, sage ich jetzt mal, und dann auf einen Controller nur auszulegen. Das heißt, du hattest nicht die Möglichkeit, vernünftig zwischen Maus und Controller zu wechseln, sondern du hast gemerkt, dieses Spiel wurde mit dem Controller im Hinterkopf überhaupt entwickelt. Ja. Und auf einmal hattest du Sachen wie, du findest in einer Lootkiste auf einmal Proviant. Und den konntest du dann mit dem Knopfdruck irgendwie aus dem Inventar quasi benutzen. Und das hatte noch nicht mal mehr eine Anzeige. Oder du musstest es, also kein Inventarmanagement, alles was so richtige PC-Rollenspieler.
In vielen Bereichen einfach, ne?
Genau, was so richtige PC-Rollenspieler einfach anpisst. Und das war schon echt so, so nach Motto Risen 3 hätte es nicht mehr gebraucht, Leute. Ne? Da hättet ihr euch schon auf was anderes, vielleicht auf ein neues Gothic, wie auch immer, konzentrieren können, ne? Genau, und so geht's dann eigentlich auch weiter, dass jetzt Piranha Bytes so ein bisschen aus der Zeit fällt und anscheinend immer hinterherhinkt, weil Ende 2017 kommt dann Ilex raus, diesmal auch direkt für PC und alle aktuellen Konsolen, bei dem Publisher TH Nordic. Und kurz 2 Jahre danach, nach diesem Ilex, es ist aufgenommen worden damals als, also die haben halt den Bonus gehabt, dass es halt coole Dudes sind. Ne? Die Leute haben halt gesagt, da sind sie wieder, Piranha Bytes, das ist wieder so ein klassisches Spiel. Aber die Fachpresse hat halt auch wohlwollend schon gesagt, Jungs, seht aber mal zu, dass die Technik demnächst mal ein bisschen frischer ist. Weil nur mit dem Bonus, ihr seid coole Typen und ihr habt das Genre quasi ja nicht erfunden, aber diese Art von Spiel. Gut, weil gut es fühlt sich halt. Genau, es fühlt sich halt irgendwie wieder an wie ein verkapptes Gothic. Also im Grunde genommen das, was irgendjemand vorhin schon mal gesagt hat, die haben immer nur dasselbe Spiel gemacht oder das Gleiche, ja. Ist wirklich wahr, nur mit ein bisschen anderen Gewürzen und Variationen.
Ja, genau.
Im Grunde genommen war es immer Gothic.
Wobei ganz kurz, ich bin sogar erschrocken, ich sehe gerade halt eine Auflistung, die nutzen ja sogar seit 2006 immer noch dieselbe Grafik-Engine.
Ja.
Die einfach nur weiterentwickelt, aber
die ist, genau, es gibt nur zwei. Es gibt die erste, die ist für Gothic 1 und 2 genutzt worden. Und ab Gothic 3, alles, was danach kam, ist immer diese, wie heißt sie, irgendwo aufgeschrieben?
Genome Engine.
Genau.
Alles und ich dachte schon, Bethesda ist schlimm mit ihrer Engine, die sie bis Starfield schon nutzen und seit Fallout 3
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja gut, aber das machen ja viele. Das machen ja viele. Ne? Also es ist allein, wenn du mal die Half-Life 2 Engine dir anguckst. Ne? Also es machen ja viele das dann oder die, zum Beispiel die Unreal Engine. Wie lange hatten wir die erste Version der Unreal Engine in ganz vielen Spielen, die einfach nur ein bisschen aufgemoddet wurde?
Ja, wobei du ja klar, das war aber hier reden wir ja von wirklich Jahrzehnten, wo dieselbe Engine verwendet wird und immer leicht aufgebohrt wird. Und ja,
habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum?
Ja, weil es günstiger ist.
Also ich bin kein...
Ja.
Weil es schon immer so gemacht wurde.
Genau. Das ist das Problem. Wir sind alle keine Programmierer. Und ich würde jetzt auch mal eine ganz harte These aufstellen und sagen, dass ich in jeder Iteration der Unreal Engine mehr Fortschritt gesehen habe, als in den zwischen den Spielen von Piranha. Aber jetzt muss man jetzt...
Wollte ich gerade auch sagen.
Also das ist halt nur mal...
Gut, aber das waren ja auch andere Entwicklerstudios. Das waren ja Studios, die die Unreal Engine genommen haben für ihre Projekte. So,
Keine Frage.
Genau, und jetzt weiß ich nicht, wie Free to Choose, die The Gothic Engine da war, oder diese Genome Engine, oder wie das Ding da hieß. Ne? Ob sie das überhaupt öffentlich angeboten haben.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ja.
Ich glaube
nicht. Ich glaube, der Vorteil bei denen... dass die halt auch bei der Engine geblieben sind, ist auch die Tatsache, es ist ja immer ein recht kleines Team gewesen, also im Schnitt so um die 30 Mitarbeiter, dass halt auch wahrscheinlich seit gefühlt Jahrzehnten dann halt einfach die Leute da sind und die Engine einfach kennen und immer weiterentwickelt haben. Mhm. Und man nicht so ein Riesenteam hat, zum Beispiel von, keine Ahnung, 300 Leuten, die dann halt mit so einer Engine wahrscheinlich nicht unbedingt arbeiten können, weil die einfach mit dieser Engine aufgewachsen sind.
Ich kann dieses Studio, wenn alle immer die gleichen Typen da drin sitzen, quasi riechen.
Das ist jetzt aber unprofessionell.
Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was ich damit sagen will. Es gibt so Büroräume, wenn du die siehst, riechst du die sofort. So dieses... da fehlt dieser Punkt, wir machen mal was anderes. Wir kommen mal raus aus der Komfortzone.
Das war schon immer so. Wir haben das schon immer so gemacht. Ja, wir bleiben dabei.
Dennis, das liegt aber auch daran, dass du und ich schon lange innerhalb der Geschäftsführung in verschiedenen Firmen arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja? Und dass wir da vielleicht einen anderen Zugang zu haben.
Ja, aber ich habe ja damals in meiner alten Tätigkeit im Schnitt so 200 bis 350, 400 Kundentermine im Jahr gehabt. Und ich habe ja wirklich... In den 7 Jahren im Außendienst wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Und ich konnte dir, wenn ich auf den Hof gefahren bin, der jeweiligen Businesskunden, also Geschäftskunden, irgendwie schon eine Einschätzung geben. Ich konnte anhand des Zustandes der Immobilie, anstand des Autos und dann spätestens, wenn du reingekommen bist, anhand des Geruches der Firma und auch am Auftreten dann des jeweiligen Ansprechpartners habe ich eine Einschätzung gehabt und damit lag ich relativ gut. Und es gibt so Firmen, da bin ich reingekommen, da habe ich gedacht, ey, hier muss einer gestorben sein.
Vielleicht sind da ja auch Leute schon gestorben.
Es war einfach, du kommst rein und denkst, ey, scheiße, das ist wie in den 80ern hier, da hat sich nichts verändert. Und wenn dich dann einer fragt, möchtest du einen Kaffee trinken, sagst du, nee, ich bin alles gut, ich brauche keinen Kaffee, dankeschön. Ja. Weil du genau weißt, wie die Kaffeemaschine aussieht. Und ich glaube, gerade die Spieleindustrie, wenn wir wirklich mal den Blickwinkel ganz weit aufmachen, dann hast du gewisse Publisher im Kopf und Optik im Kopf und Eindrücke im Kopf. Und ich nehme jetzt einfach mal CD Projekt Red als, wie sagt man, repräsentatives Beispiel. Wenn du an die denkst, denkst du eigentlich, Alter, die sind innovativ, die gehen nach vorne, da ist irgendwie ein gewisser Flow im Büro, du weißt aufgrund der Videos, wie es da aussieht. Und wenn du jetzt an so eine Bude in Deutschland denkst, wo du, wie Carsten schon sagt, immer dieses Gefühl hast, irgendwie hängt da alles nach und es ist immer gleich, dann weißt du, gefühlt, ist jetzt ein Vorurteil, aber so empfinde ich das, wie es da aussehen würde. Weil nach außen hin einfach...
Du weißt es aber nicht.
Aber du siehst ja, dass die Spiele sich ja auch nicht weiterentwickelt haben. Du hast einen super Erfolg und dann fühlt sich das an wie vorhin, ey, das war gut, das lief gut, das verkaufte sich gut. Wisst ihr, was wir machen? Das Gleiche wieder.
Ich finde, wir sollten da vorsichtig sein. Ich finde wirklich, wir sollten da vorsichtig sein, weil letzten Endes ist immer so, sind ja da jetzt gerade auch Arbeitsplätze betroffen und Wir können eigentlich nicht über, also wir können zwar Thesen aufstellen, aber wir können nicht Fakten beurteilen, die wir nicht kennen.
Ne? Nö, also, deswegen sind wir ja im Podcast, die einfach ihre Meinung und ihre Gedanken nach außen tragen. Immer, mit dem Auto 6,5 Minuten von denen entfernt. Wir sind herzlich eingeladen, dass man spricht. Also von daher,
wenn ich glaube nicht, dass wir wieder irgendwas hören werden, aber gut.
Ja, mach mal weiter, lieber Carsten.
Was ich damit sagen
wollte,
Machen wir weiter.
Drittel noch eben die Kiste zu und dann kommt genau das, dann nehme ich euch mal auf ein Gedankenexperiment mit. Das, was Dennis gerade gesagt hat, sehe ich nämlich ähnlich, zwar nicht ganz so bitter oder krass, aber genau mal die Sicht vielleicht der Leute, die da sitzen und die Sicht der Spieler von außen. Wir haben jetzt gerade gesagt, Elex 1 war schon so, du hast den Good Guy Bonus, warst immer ein cooler Dude, wir spielen das gerne nochmal, aber so langsam könntest du dich ein bisschen weiterentwickeln. Also da war schon, die Lunte war schon da, die man hätte riechen können vielleicht. Und ich habe gesagt, Publisher war da schon THQ Nordic, die ja da schon, ich glaube, schon zur Embracer Group gehört haben oder so. Und jetzt kommt wieder der Klassiker, Mai 2019, wir erinnern uns ganz oben, ne? Kauft THQ Nordic Piranha Bytes und alle Markenrechte. Da sind wir wieder die Rolle rückwärts, ne? Was wir auch bei Dedelic schon mal hatten. Man ist dann auf einmal wieder aus monetären Gründen unter der kompletten Fuchtel von dem Publisher, der quasi den römischen Kaiserdaumen machen kann, im Sinne von, ihr wart erfolgreich oder nicht, ja, dann sägen wir euch jetzt ab. So, und ab da hast du natürlich ein Problem, weil wenn du dich selber nicht mehr tragen kannst und du deine Produkte nicht mehr, sag ich mal, an den Mann bringen kannst, dann wird dir halt der Mutterkonzern irgendwann einen husten und sagen, ja, also Jungs, ne, geht halt so nicht. Ankündigung eines neuen Titels direkt danach und siehe da, Elex 2, wer hätte das gedacht? Hm. Also, dann konnte ja keiner rechnen. kommt dann auch im März 2022 raus und ohne Witz, ich hab's hier stehen, weil ich aus der Grabbelkiste für einen Zehner für die PlayStation 5 mitgenommen habe. Aber es muss wohl wirklich ein grützziges Spiel sein, weil sich alle aufgeregt haben darüber. Weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, damit endet auch fast mein Ding jetzt hier. Ich schließe das mal kurz mit einem Zitat von Björn Pankratz. Das ist der Mann mit der Glatze und dem Metal-Shirts, den man ganz gerne mal auf Promo-Fotos sieht und der auch, glaube ich, das Sprachrohr so ein bisschen dieser Firma war. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal gehabt oder hat ihn immer noch. Seines Zeichens Game Designer und Storywriter. Seit Gothic-Zeiten an. Hm. Der hat halt irgendwann um die Zeit herum gesagt, wir legen unseren Fokus lieber auf Einzigartigkeit und Spielspaß. Wir machen keine fetten Blockbuster. Und wir glauben, dass auch in Zukunft genug Menschen da sein werden, die unsere Spiele spielen wollen. Und das fasst es ganz gut zusammen. Man hat in den 90ern eine Firma gegründet mit einer, für ein deutsches Unternehmen oder deutschen Entwickler, großes hehres Ziel, nämlich einen Open-World-RPG zu entwickeln, was auch durch seinen rauen Charme, besonders in Deutschland und sag ich mal in Europa, eine riesen Fangemeinde hatte. Und zu einer Zeit, wo der PC noch eine riesen Spieleplattform war. Hm. Und man saß mit Dudes irgendwo im Keller und hat das Ding programmiert. In einer kleinen Klitsche mit Aufbruchstimmung. So richtiger Pioniergeist. Und man hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Und man hat die Zeichen der Zeit nicht gesehen und immer nur gesagt, ja, unsere Dudes sind ja noch da. Aber dass die Dudes gewechselt haben zu irgendwelchen Kindern, die, weiß ich nicht, Fortnite spielen und sagen, was soll ich mit so einem altbackenen PC-Scheiß? Das hat man nicht wahrhaben wollen. Und ich habe auch, kann ich nicht selbst bestätigen, aber gelesen, nach diesen ganzen Pseudo-Nachrufen schon, dass die Kritikfähigkeit von Piranha Bytes auch nicht sehr groß war in diesem Fall. Also, dass sie immer gesagt haben, ja, ist ja gut. Wir haben ja gehört, dass die Charaktermodelle in Elex scheiße sind und dass irgendwie der Kampf hakelig ist und so. Aber ja, gut, wird beim nächsten Mal machen wir irgendwie schon ein bisschen besser. Und herausgekommen ist dasselbe Spiel.
Ja.
So, ne? Klar, keiner hört gerne Kritik an einem Herzensprojekt, aber ich glaube, auch das spielt damit rein, dass die Leute, irgendwann war halt dieser Cool-Bonus, den man so hatte, ne, diese Vorschusslorbeeren aus alten Zeiten, die waren halt aufgebraucht. Und in der heutigen Welt, wo, sag ich mal, die Spielebranche wirklich ein Haifischbecken ist, ich finde das auch nicht schön, aber da überlebt man mit sowas, glaube ich, nicht lange. Wenn man halt seit 2001 das gleiche Spiel macht. Ne? Und das ist so mein Fazit.
Du willst ja die breite Masse ja auch irgendwie mitkriegen. Und ich sag mal so, die Leute, die halt Gothic geliebt haben und Piranha Bytes Spiele, das klingt jetzt gemein, aber die sterben ja so langsam weg. Ne? Wenn du überlegst, wie alt das Spiel schon ist. Und es gibt viele, die sterben jetzt nicht weg, um so bildlich gesprochen. Es gibt auch viele, die spielen einfach irgendwann mal in 10, 20 Jahren oder seit Ewigkeiten keine Computer mehr, weil die dann kein Interesse mehr haben. Und dann kaufen die sich das Spiel halt auch nicht, ne?
Das, so ein bisschen kann man dazu sagen, ich meine, es ist jetzt natürlich sehr populistisch, aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ne?
Ja.
Ja, also das ist ja, da hast du ja recht. Also ich weiß es nicht, warst du fertig mit deinem Monolog, Carsten?
Ja, das war jetzt eigentlich nur die Geschichte noch, dass jetzt im Januar halt die Gerüchte schon rumgegangen sind, dass die Schließung da ist und witzigerweise der genannte Herr Pankratz schon anscheinend seit November raus ist. Also
ja, das habe ich
auch. Da wusste einer wohl schon mehr und hat sich schon vielleicht abgesetzt, aber das ist auch alles jetzt nur noch spekulativ. Da können wir jetzt nicht wirklich sagen, das ist so und ne.
Also was ich eigentlich glaube, wenn ich mal kurz zu meinen Vorbereitungen da mal kurz Wort fassen darf, also man muss ja immer den ganzen Zusammenhang sehen, warum vielleicht Embracer gesagt hat oder THQ Nordic, tschüss. Ne? Also da ist ja in den USA, glaube ich, war das, ist irgend so ein Milliardendeal geplatzt. Das ging irgendwie um 2 Milliarden US-Dollar. Ich weiß nicht, ob Embracer selber oder THQ Nordic da jetzt das Aktienunternehmen ist, aber auf jeden Fall einer der beiden hängt da irgendwo an der Börse. Also wahrscheinlich beide. Wenn THQ Nordic der Mutterkonzern von Embrace ist und Embrace dann also Dingens hatte, dann wird es über THQ Nordic gegangen sein. Auf jeden Fall, diesen Milliardendeal, der da geplatzt ist, das war Embracer. Und auf einen Schlag sind dann halt die Aktien um irgendwie 40% und mehr gefallen. Ne? Genau, also wir reden jetzt hier von einer Summe, das sollten also 2 Milliarden US-Dollar sein. Ne? So, und das Ding ist dann mal eben geplatzt und der Gewinn, also der Geschäftsjahresbericht von Embracer sagt, statt einem prognostizierten Gewinn von 1,2 Milliarden waren es dann, ich sag jetzt mal Gänsefüßchen hoch, nur 780 Millionen. Und da muss man jetzt ganz klar differenzieren. Also ein Entwicklerstudio, die Leidenschaft ist das eine, die Zahlen sind das andere. Und das ist ein Yin und Yang in jedem Unternehmen. Das ist scheißegal, in welcher Branche du bist.
Ja.
Und wenn dieses Yin und Yang da in Ungleichgewicht kommt, wenn Yin größer ist als Yang oder umgekehrt, dann gerät ein Unternehmen in Schieflage. Du hast immer das Ding, wenn du nur noch Leute hast mit Leidenschaft, mein Opa hat immer gesagt, brotlose Kunst. Ne? Ja, ich habe eine unglaubliche Leidenschaft für Videospiele. Ich weiß aber, dass ich mit Videospielen, selbst wenn ich wieder ins Profisegment einsteigen würde, was ich ja auch schon mal war, nicht so viel Geld verdienen würde, wie ich jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit tue. Selbst wenn ich das Geld nicht bräuchte, könnte ich nicht garantieren, dass ich es bis an mein Lebensende machen könnte, weil ich ja älter werde.
Ja, die Reflexe werden schlechter.
Genau. Und das ist halt, ich glaube, das, also es ist nur eine persönliche These von mir, ich habe keinerlei Einblick in Piranha Bytes, aber grundsätzlich glaube ich, dass das irgendwie das Problem auch ist, weil es ist schön, also die hatten ja wohl eine ganz tolle Atmosphäre, das muss wohl so ein Atari 2.0 gewesen sein. Die haben nach Feierabend wohl, das ist jetzt aus der GameStar, das weiß ich selber nicht, weil ich es nie gesehen habe, die haben wohl nach Feierabend da gesessen und irgendwelche, Warhammer und sowas da gezockt doch zusammen und haben dann Bier getrunken. Und das ist extrem wichtig, dass du ein gutes Teamgefüge hast und so weiter. Aber du darfst nie vergessen, dass das Ganze funktioniert nur, wenn du vernünftige Zahlen schreibst.
Ja.
Und so einen Publisher oder beziehungsweise so einen Mutterkonzern wie jetzt Embracer, wenn der so ein Ding hat, so einen milliardenschweren Deal, der dann auf einmal nicht greift, dann muss der was machen, weil der ist an der Börse, der hat Investoren, der Typ, der hat Gesellschafter. Der muss irgendwas tun, damit er sagen kann, euer Geld ist bei uns trotzdem sicher, bitte investiert mal weiter. Wir werden jetzt Maßnahmen ergreifen. Und das ist das große Problem, was ich sehe, dadurch, dass jetzt kleine Entwicklerstudios immer wieder von großen Entwicklerstudios aufgekauft werden. Sehe jetzt hier dieses Activision-Gedönse da mit und auch generell diese ganze Microsoft-Geschichte. Ja? Ja. Und das ist halt eben das Problem, weil da sitzen halt einfach Leute, das sind reine Zahlenmenschen. Das sind wirklich reine Zahlenmenschen. Die hören auf eine Delegation von, ich sag mal, 20 irgendwelchen Branchenanalytikern. Ja, und es geht einfach nur um Geld. Das Videospiel selber ist denen egal. Und wenn dann die Sparte Leidenschaft, also die Leute, die kreativen Geister dahinter, ne, wenn die nicht stark genug sind oder wenn das Ganze in Ungleichgewicht gerät, dann passiert sowas, was Piranha Bytes jetzt gerade passiert ist.
Ja. Ja, beziehungsweise das mit diesem, das ist dann das Studio oder es gibt es ja sowohl in Film, in Fernsehen als auch bei Computerspielen, dass dann irgendwie irgendein Investor da einsteigt und dann seine eigenen Idee reinbringt, die sind meistens eh für den Arsch.
Na, das wird jetzt ja wieder passieren. Also wenn jetzt irgendein Investor kommt und Piranha Bytes kaufen würde, dann hat Piranha Bytes, ob sie es wollen oder nicht, die haben die Wahl ja nicht. Also die können ja, die sind jetzt praktisch jetzt gerade, sind sie auf einer ziemlichen Talfahrt. Die haben keine Möglichkeit. Wenn ein Investor kommt und sagt, so passt auf, Leute, also eine wirtschaftlich kluge Entscheidung wäre jetzt zu sagen, pass auf, ihr seid voll in Schieflage, lasst mal irgendwelche langfristigen Projekte sein, weil das können wir einfach nicht finanzieren, sondern dann jetzt muss irgendwas ran für einen Cashflow. Jetzt musst du irgend so ein stupides Handygame irgendwie hinkriegen mit einem funktionierenden Ingame-Shop, damit du das hört sich lächerlich an, aber jetzt es muss jetzt irgendwas
auf dem Markt,
traurig, ob die das wollen, ob die das möchten, ob sie sich damit wohlfühlen, ob sie damit gut schlafen können, das ist nebensächlich. Es geht da jetzt erstmal ums nackte Überleben.
Ja, genau.
Und das ist halt eben, wie gesagt, dieses Prinzip, was ich so aus der Geschichte jetzt von Piranha Bytes mir jetzt zusammengelesen habe, seitdem ich jetzt von dieser News da erfahren habe, das muss, glaube ich, also ich glaube für mich selber, wenn ich jetzt damals tatsächlich, statt dass ich in die Baubranche gegangen wäre, wirklich irgendwie in Richtung Programmierung oder was gegangen wäre, das wäre für mich, glaube ich, ein Arbeitsplatz gewesen, da wäre ich 100 Jahre alt geworden. Ne? Weil es ja auch einfach Spaß macht. Aber letzten Endes verdienst du mit Spaß nicht immer Geld. Und solche Namen jetzt, wie zum Beispiel Gothic, weißt du, ein altes Rennpferd, das ist irgendwann alt. Und auch wenn es einen tollen Namen hat und der berühmt ist und der früher auf 1000 Plakaten hing, dann ist das Rennpferd aber trotzdem nicht mehr so gut. Und die Community heute, wenn du einem Fortnite-Spieler, der gerade irgendwo in der 10. Klasse sitzt, irgendwas von
Gott erzählt. Ich mal den Fortnite-Spieler in Ruhe. Ja.
Nein, der Fortnite-Spieler ist das beste Beispiel dafür.
Ja, der guckt dich an. Was willst du denn von mir? Was ist das denn?
Genau, gibt's da geile, coole Skins?
Dann sagst du, nee, gibt's da nicht. Kennt ihr nicht dieses Meme? Dieses Meme von der Oma an dem Rollator, die irgendwas, das ist eine Sprechblase drüber, die ist halt tattert so mit so einer Gehhilfe, tattert die über so einen Rasen und die Pflegerin hat die so gerade schon so im Arm und will die so zur Seite nehmen. Und da kannst du halt irgendeinen Text einfügen.
Ja,
und bei mir wird da jetzt stehen, Leute, wisst ihr, dass Gothic eigentlich das beste Spiel irgendwie der Welt ist? Oma, du musst jetzt ins Bett. Oma, komm, lass gut sein jetzt.
Bestimmt gibt's diesen Meme. Bestimmt gibt's
diesen Meme. Und dann hast du ja noch so, achso, Entschuldigung, Carsten, erzähl weiter.
Nein, ich wollte dir nur recht geben, dass du die nüchterne Betrachtungsweise dessen, dass ein Unternehmen oder eine große AG, die ganz viele Tochtergesellschaften unter sich hat, wenn die einen großen Deal verkackt in irgendeiner Form und einen Minus macht und die Anleger werden sauer, dann muss man den Rotstift zuerst da ansetzen, wo nichts bei rumkommt.
Ja.
Das klingt jetzt
vor allen Dingen setzt du den
Rotstift der härteste da Kapitalismus überhaupt, aber es ist jetzt immer so.
Du setzt den Rotstift auch da an, wo der Aufschrei am geringsten ist und wo du am wenigsten Gegenwehr erwartest.
Ja, ein Studio mit 30 Leuten ist halt schnell geschlossen.
Ne? Na gut, der Aufschrei von den Anlegern, nicht der Aufschrei der Fans, weil das interessiert
keinen. Also
Leute heulen.
Den Anlegern,
also das hat doch
keinen Sinn, egal.
Den geringsten Widerstand hättest du gehabt, wenn du noch irgendeine US-Tochter abgestoßen hättest, weil da hast du ja wirklich dieses Hire-and-Fire-Prinzip. Genau. In Deutschland ist es ja so, wenn du eine Betriebsschließung machst, dann musst du ja, das ist ja Auflagen. Es gibt ja, es werden die Abfindungen gezahlt. Und
eine Rückabwicklung oder was
eigentlich? Genau, es ist eine Rückabwicklung. Es ist ja keine Insolvenz, sondern es ist eine Rückabwicklung. Es ist eine Teilschließung es ist eine Betriebsschließung. Und bei einer Betriebsschließung, da sind ja auf dem deutschen Arbeitsmarkt, gibt es da ja Regularien für. Du kannst ja nicht einfach 30 Leute oder 29 auf die Straße setzen. Ja,
wobei wir natürlich nicht die Struktur wissen. Wenn natürlich viele Freelancer unterwegs sind, dann hast du vielleicht noch Rahmenverträge mit denen, aber die sind jetzt nicht vielleicht in diesem richtig harten, krassen Angestelltenverhältnis, ich sag mal, mit Gewerkschaft dabei. Das sind so Sachen, die wissen
wir jetzt so Freelancer gelten nicht. Da ja nicht zu, Dennis. Freelancer haben ja mit Piranha bei nichts zu tun. Wenn du einen Freelancer hast, den du anmietest, projektbezogen, dann Piranha Bytes streicht die Segel, ja, dann ist der Freelancer halt raus aus dem Vertrag, dann wird der Vertrag aufgekündigt, dann kann er Schadensersatzansprüche machen. Also ich bin kein Anwalt, ich darf keine Rechtsberatung geben, aber ich sag's nur, wie es normalerweise läuft.
Aber das kann ja genauso momentan der Fall sein, dass solche Themen jetzt auch noch dran sind.
Klar.
Weiß es halt nicht so richtig.
Ne? Also was auf jeden Fall sein wird, also Embracer wird für die Angestellten blechen müssen. Jetzt weiß man natürlich nicht, schlaue Unternehmen, schlaue Investoren, die machen ja dann immer direkt neue Arbeitsverträge und keine Ahnung und so weiter. Und es gibt da noch Mitarbeiter, die sind so doof genug und schreiben das dann. Ne? Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast aber auch recht mit deiner These, Dennis, dass du sagst, pass auf, ich bin auf externe Geldgeber angewiesen. Ich brauche Investoren, die sollen sich möglichst nicht in mein Projekt einmischen.
Die sollen mich machen lassen. Das können sie ja unter gewissen gewissen Rahmenbedingungen ja schon. Ich meine, das kann ja auch durchaus positiv sein, wenn sie guten Input haben. Die Frage ist, entwickelst du etwas und einer sagt einfach nur so römisch Caesar-like, Daumen hoch, Daumen runter. Das ist natürlich nicht gewollt. Aber wenn du natürlich positives Feedback, also nicht nur Money, sondern auch noch Know-how-Transfer generieren kannst, gerade in so einer Bude, die sagen, ey, pass auf, ihr seid jetzt bei uns hier in unserem Kosmos unter, wir haben die und die und die Leute, da können wir euch da und da zusammenbringen.
Oder moderne Engines, mit denen ihr arbeiten könnt.
Das ist es ja noch ein positiver Nebeneffekt. Also, wie sagt man so schön?
Ja, klar.
Ein Interessenabgleich letztendlich, ein Transfer-Know-how, wenn der noch stattfindet, dann kann ja eigentlich nichts Besseres passieren. Es kann natürlich genauso gut sein, dass so ein alteingesessener Mensch, Person auf andere trifft und sich auch gegen alle sperrt. Machen wir uns nichts vor, gibt es genug von, ich muss mir nur Rosins Restaurant angucken, da sind genug Gastronomen, die sagen, nee, hab ich ja immer so gemacht, hier meine Mehlspitze.
Richtig.
Deswegen, da sind halt.
Besonders die Mehlspitze, genau.
Aber ja, jetzt.
Aber da trifft es halt genauso gut. Aber pass auf, der beste Koch ist noch lange kein guter Gastronom. Und deswegen bin ich immer Freund davon gewesen, sich Ratschläge einholen zu lassen und immer offen zu sein, weil du kannst nur dazulernen. Und ich glaube, so wenn man die Historie anguckt, da weiß man nicht. Entwickelt haben sich leider nicht so extrem. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und dann greift natürlich Carstens Thema. Irgendwann ist
aber
der
Aber wir kennen gerutscht, ja die ne? Vorgaben nicht, Dennis. Wir kennen ja jetzt natürlich die Vorgaben nicht.
Nein, natürlich kennen wir die nicht.
Die jetzt Embracer, wenn Embracer gesagt hat, ey Leute, ihr seid die geilsten Typen auf der Erde, ihr seid richtig, richtig geile Stecher, also macht einfach weiter. Ja.
Stimmt.
Ja. Aber ich würde jetzt mal so
tatsächlich
ganz. Nicht. Genau. Aber ich würde jetzt einfach mal so ganz salopp in den Raum werfen. Die Vorgabe ist schon so, pass auf, wir zahlen euer Geld, wir wollen ein Spiel, was sich am Markt gut verkauft. Und das wird wohl die. Ne?
Oder es ist eine Kombination aus beidem. Man, also, weiß immer, ich bin so eine große Krake, die sich alles schnappt. Ne? Ich habe Geld und ich gehe einkaufen. So, und dann gucke ich nach Deutschland und sage, was gibt's denn da für so Urgesteine, die haben halt schon aufgrund ihres Rufes, haben die so eine, sag ich mal, ein gutes Echo bei den Leuten, die gönne ich mir jetzt einfach mal. Und man sagt denen das auch, Jungs, ihr seid's, was ihr macht, war schon immer geil und kommt in Deutschland und im Umfeld, was weiß ich, Polen, wo auch immer Gothic irgendwie noch sehr beliebt ist, super an. Macht euer Ding. Seht mal zu, dass ihr hier nicht über die Stränge schlagt mit Ausgaben, aber macht euer Ding. So, und irgendwann ist das Ding nicht mehr gut. Und dann ändert sich das Gesicht desjenigen, der dir Geld gibt, nämlich von, also Leute, ne? Kann ja auch so sein, dass man erst hofiert wird. Ja, und man hat den günstig mitgenommen. Ne? Also es kann ja alles sein. Das ist jetzt eine Blackbox. Wir können da wirklich nicht so viel mutmaßen, weil das wäre unfair. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist halt diese Kombination aus Piranha Bytes, denke ich mal, stolz auf ihr eigenes Produkt, können sie auch zu Recht sein, ne? Stolz auf die eigene Engine. Vielleicht wollte man davon nicht abrücken, weil gesagt, ah, das können wir auch, das kriegen wir auch hin. Wozu irgendwie hier irgendwie so eine Unreal, das macht jeder und das müssen wir nicht lizenzieren und was weiß ich nicht. Das kann ja mannigfaltige Gründe haben. Da gibt's
so ein Zitat von dem, wo hatte ich vorhin gelesen, wo er halt sagte, dass die, wenn die auf eine neue Engine umsteigen, würden die Krankheiten davon mitnehmen. Das ist so eine Aussage gewesen von dem.
Also, ja, gut. Ja, was man vielleicht bei dieser ganzen Keule, die wir jetzt gerade da vielleicht ein bisschen geschwungen haben, auch in Zeichen Innovation, was man da halt auch nicht vergessen darf, ich sage mal, ich habe jetzt mal so ein Nebenbeispiel. Hideo Kojima zum Beispiel, das ist ja der Typ, der die Metal Slug, Metal Gear Solid.
Metal Gear, ja.
Der die Metal Gear-Reihe gebaut hat. Ne? Und der ist ja irgendwann, ich weiß nicht, 2015 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, da haben die sich ja verkracht, Konami und er.
Ja, genau. Ja.
So. Und was hat Konami gemacht? Konami hat, ist eigentlich selten, dass es vernünftige Entscheidungen aus Japan gibt, was das betrifft. Konami hat gesagt, okay, pass auf, das ist der Geist, das ist die Essenz, das ist der Typ, der dieses ganze Spiel eigentlich gebaut hat, der gelebt hat und so weiter, für dieses Spiel. Ja, und jetzt ist er nicht mehr da, weil wir haben vielleicht zu hoch gepokert, wir hatten eine zu große Schnauze und jetzt ist er tatsächlich gegangen und macht sein eigenes Ding und wirbt uns auch noch Leute ab. Wir müssen jetzt reagieren, wir müssen die Metal Gear-Reihe fallen lassen. So, und das haben sie ja dann auch getan.
Ne? Aber haben die nicht noch irgendein Kackmittel hier rausgebracht?
Ja, das haben sie noch zu Ende gemacht, aber ohne ihn.
Genau.
Letzten Endes ist das ja vielleicht so ein ganz klein wenig auch das, wo so ein Investor, ich sage jetzt einfach mal Embracer, immer so ein bisschen auch mit aufpassen muss. Ne? Also ich glaube schon, dass es hier vielleicht so eine kleine gallische Bastion gab, irgendwo in Essen, die gesagt hat, wir wollen euren Scheiß nicht, ihr seid unsere neuen Eigentümer, es ist okay, lasst uns aber trotzdem in Ruhe, wir machen unser Ding schon, ihr braucht uns nichts erzählen, wir sind die Macher von Gothic. Das ist jetzt, wie gesagt, wieder nur Mutmaßung.
Aber so, warte, ja. darf ich da kurz reinsteigen? Das, was du gerade sagst, ist geil, weil ich habe gerade noch gelesen, nach Elex 2 hat wohl dieser Entwickler Björn Pankratz gesagt, wir legen unseren Fokus lieber auf die Einzigartigkeit und Spielspaß. Wir machen keine fetten Blockbuster und wir glauben, dass es auch in Zukunft genug Menschen geben wird, die unsere Spiele wollen. Die unsere Spiele
schon vorgelesen.
Wollen. Ja, genau. Aber das wollte ich jetzt nochmal hervorheben.
Ja, yeah, das passt ganz gut.
Mit den, in Anführungszeichen, nicht die große Wachstumsmaschine anschmeißen. Und das passt genau auf das, was Dennis gerade irgendwo gesagt hat. Und
tja. Ja, Moment. Die Umsatzzahlen von Alex 2 ja auch nicht so der Burner waren. Also,
ja, wenn du aber jetzt sagst, ich bleibe bei meiner Tradition, ich mache nur dieses oder ich mache nur jenes, dann hast du ja wieder dieses Thema von der Leidenschaft. Ich habe eine Vision, ich habe eine Firma, wir sind alle eins, wir sind alle gleich, wir sind alle Negan und sagen, wir machen jetzt nur das praktisch so mehr oder weniger, wie wir uns das vorstellen. Das klappt so lange, solange du selbstständig bist und selber für deinen ganzen Quatsch verantwortlich bist. Das klappt nicht mehr, wenn du einen Investor hast. Und dieser Investor, ich sag, die werden jetzt ja nicht einfach aus heiterem Himmel, werden die ja nicht gesagt haben, weißt du was, Piranha Bytes, du bist jetzt mal raus, hau ab, wir schließen euch, sondern die werden, sowas hat ja immer eine Geschichte, sowas hat ja immer einen Vorgang. Es kann natürlich sein, dass Piranha Bytes jetzt gerade der Sündenbock ist nach dem gescheiterten Embracer-Deal da von diesen 2 Milliarden Euro, die ich da gerade genannt habe. Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass die eigentlich praktisch dann jetzt der Sündenbock sind, für Verfehlungen anderer Deals, ja.
Ist der Laden dafür nicht eigentlich fast zu klein und zu unbedeutend und wahrscheinlich auch zu.
Das ist egal, es sind ja nicht
immer
nur
wenn die. Du streichst,
ja. Es sind ja nicht nur die gestrichen worden.
Ja, das ist ja einer von vielen.
Und oder glaube ich, Projekte ein.
8 Millionen Euro in der Entwicklung gekostet, das ist halt auch Geld, ne?
Richtig.
Ja, aber so, du hast ja trotzdem gerade beschließt ja auch ein Studio, die, ich sag mal, gerade eine frische Förderprogramm aufgelegt bekommen haben und einen Zuspruch über 3 Millionen bekommen haben. Das muss man ja auch mal wieder mit in den Raum reinwerfen, ne?
Okay, aber Dennis, du bist auch ein Mann der Zahlen. Wir nerven jetzt unsere Zuhörer einfach mal mit Zahlen. Du hast jetzt, wenn du einen Invest machst in etwas, was du schon mal getan hast, wir haben jetzt einen Invest zum Beispiel in Alex 3. Ich gehe mal davon aus, dass Alex 3 war. Keiner weiß ja, wie dieses Viking da hieß. Ja. Jetzt heißt der Projekt Currywurst. keiner weiß es ja. So, aber jetzt bin ich einfach nur mal wieder dieser nüchterne Typ, ja, weil ich kann das ziemlich gut, weil ich muss das beruflich jeden Tag machen. Und ich schmeiß mir was an die Wand. Ich habe jetzt Alex 1. Ich sag, okay, alles klar. Das hat sich durchgehend verkauft, das hat sich nachträglich verkauft, das hat sich nachträglich immer noch verkauft und das war toll. Dann gab es Alex 2, alles klar, wir waren ziemlich behindert. Wir haben es nämlich released, als Elden Ring auf den Markt kam. Wir hatten keine Chance, die haben uns abgezogen. Alex 2 war ein Flop. Okay, jetzt habe ich 3 Millionen Fördergelder an Alex 3 bekommen. Welche Möglichkeit sehe ich jetzt? Ich nehme mir meinen Markt, ich gucke mir den an und sage, alles klar, ich habe ein Entwicklerstudio, das sich gerade vielleicht so ein bisschen schwierig weiterentwickelt, sich da etwas schwerfällig hält und einfach auch wenig Vision, wenig frisches Blut drin ist, sondern es einfach immer wieder dasselbe macht, ist Traditionsunternehmen, die wissen alle, was zu tun, aber sie machen halt immer dasselbe. Ich kriege 3 Millionen Fördergelder, ich habe Entwicklungskosten prognostiziert von der Summe X und ich sage, alles klar, welche Chance auf dem Absatz habe ich? Und welche Chance auf dem Absatz habe ich, dass es am Ende so weit rentabel ist, dass meine Dividenden am Ende passen und dass meine Aktionäre zufrieden sind? Hm. Und das ist eine ganz einfache das ist Risikomanagement. So, dann muss man sich das angucken und sieht, alles klar, wenn ich jetzt meine Formel in meinen PC hau und ich tippe dann da die Daten ein aus diesem möglichen Plan, aus diesem möglichen Geschäftszweig und ich sage, das Risiko, dass wir hier den und den Ertrag erzielen, also beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir den und den Ertrag erzielen, Summe X. So, und dann wird das verglichen mit allen anderen Sparten und dann fliegen und wenn ich jetzt sage, wir müssen jetzt, keine Ahnung, 200 Leute entlassen, damit wir Kosten X sparen, und auch Produktionskosten sparen und so weiter. Und das ist das Schlechteste beim Ertrag, da fliegen die als erstes. Ganz einfach.
Ja, das klar, bin ich bei dir.
Total unpersönlich, liebe Zuhörer. Ich möchte es nur mal sagen, es ist wirklich unpersönlich, es ist eine Arschlochaktion, aber das ist genau das, was ich gerade meinte. Die Leidenschaft und die Finanzierer, also wenn die Leidenschaft und das Wirtschaftliche sich nicht im Einklang stehen, dann passieren solche Entscheidungen.
Wenngleich muss man natürlich auch sagen, dass wirklich jetzt der ganze Laden jetzt, ich sag mal, in den Projekten, was haben wir gerade gesagt, Elex 2 hat irgendwie 7,2 Millionen Euro hochgerechnet, geschätzt, gekostet in 4 Jahren, ne? Wenn du jetzt mal ein Red Dead Redemption 2 daneben stellst, was mehrere hundert Millionen gekostet hat, das meine ich nur in der Relation. Klar, wenn du natürlich 7,2 Millionen Euro ausgibst und kriegst 5 Millionen wieder, dann hast du, da brauchen wir nicht drüber streiten. Da brauchen wir nicht drüber unterhalten. Dann,
ganz einfach.
Dass es reingeschissen ist. Ja. Aber es ist halt einfach, ich glaube, da kommen so viele Faktoren auch zusammen. Ich glaube, der Pankratz hat das ja auch irgendwie nochmal gesagt, dass man, ich glaube, ich lese es jetzt nochmal, nach der Übernahme durch THQ Nordic sagt er auch, wenn wir zu sehr versuchen würden, uns jedem zu gefallen, dann würden wir viele Ecken und Kanten wegfallen, die uns ausmachen. Da siehst du ja auch schon mal, wie so das Mindset da auch war.
Das, ne? Ja, das ist, um den Bogen nochmal zur emotionalen Seite zu schlagen. Ich finde, ihr habt das gerade nochmal sehr gut zusammengefasst, was halt die wirtschaftliche Entscheidung dahinter ist. Und ob man das jetzt, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, oder ob man sagt, diese Schweine, das ist jedem gegönnt. Das kann man auch total nachvollziehen, menschlich. Aber unterm Strich bleibt es eine nackte Zahl und der Schwächste fliegt. Das ist, hört sich wirklich beschissen an, aber rein logisch ist das so. Und es passiert auch jetzt das, was immer passiert bei solchen Sachen, traurigerweise für die Fans, die mit so einem weinenden Auge, sag ich mal, der Sache jetzt hinterher schauen. Die hätten wahrscheinlich auch noch in Elex 3 gespielt, aber wie viele, ne? Mhm. Und was auch wieder ganz klar ist, wenn jemand so wie Dennis gesagt hat, jetzt versucht, Schadensbegrenzungen zu betreiben, indem er halt entweder ein Studio schließt, er aber die Markenrechte ja behält, weil wir haben ja vorhin wieder gehört, THQ Nordic respektive Embracer gehört nicht nur die Marke Piranha Bytes, sondern auch die Marke an Gothic, Risen und was alles dazugehört. Man fängt an am Ende, ist jetzt auch ein bisschen Polemik, Leichenflatterei zu betreiben. Man bringt nämlich, ist jetzt mein Nachruf auf quasi das noch nicht ganz geschlossene Piranha Bytes. Man bringt zum Beispiel in Ende 2023 ganz überraschend ein Gothic 1 und 2 in einer aufgebohrten Version für die Switch raus. Und sagt sich, den nehme ich noch mit.
Und der verkauft sich wahrscheinlich aber da richtig gut.
Und der wurde auch gut bewertet. Ich habe die Tests von der GameStar oder von der GamePro haben nämlich gesagt, dass das eine intelligent angepasste Konsolenvariante ist mit wirklich technischen Sachen. So wie, ich glaube, so ein Licht, ich weiß nicht, Raytracing ist es nicht, aber du hast zumindest auf einmal Schatten, die das Licht brechen und so ein paar Sachen, die es halt ursprünglich nicht gab. Ne? Ja. Genau. Und da kriegst du dann auch nochmal gute Bewertung und den gönnst du dir dann noch. Und was ihr am Anfang angesprochen habt, das Gothic Remake, was witzigerweise unter der Flagge von THQ Nordic irgendwo in Spanien, in Barcelona, von einem anderen Entwickler seit Jahren jetzt schon entwickelt wird, das lässt man nämlich aufgrund des Namens und des guten Rufes der Serie nämlich schön weiterlaufen auf Unreal Engine 5, witzigerweise. Da kommen wir wieder nicht mehr so, dass sie da schon gesagt haben, ja Leute, hier eure eigene Engine, nee, ihr seid mal schön raus. Ihr seid jetzt weg und das macht jetzt ein anderer, der hält sich an euren Tugenden fest, weil natürlich auch PR-technisch wird dieses Studio nie müde, auf Twitter zu sagen, dass sie sich ja an die Ursprungstugenden der ursprünglichen Entwickler halten werden und dass man auf keinen Fall, weil die Fans, ne, die Mistgabeln der Fans sind schnell gezückt, man wird an denen und den Sachen nichts ändern. Das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Das wird genauso verbuggt released wie das Originalspiel.
So, ne? Aber ihr seht, was ich meine. Man böse gesagt, man betreibt dann im Endeffekt noch Leichenflatterei und sagt sich, ja gut, das gehört immer noch mir, da kann ich jetzt mitmachen, was ich will. Mhm. Und so ein paar Re-Releases, die nehme ich dann noch mit, weil das für mich finanziell nicht so ein großes Risiko ist.
Ja. Ja, böses Denken könnte auch sagen, man hat absichtlich so ein Studio gekauft, was schwierig und finanziell problematisch darstellt, um sich eben diese Marken zu ziehen. Klar. Und jetzt im Endeffekt den Strich da zieht und sich die Marken dann schön vergoldet, wäre ein bisschen im Stile von Heuschrecke, aber das ist ja auch nichts Neues in der Gaming-Welt und in der Wirtschaftswelt. Nee, gar nicht. Ne? Ja,
also das ist dieser typische Spruch, den du da in Amerika öfters mal liest. Nothing personal, it's just business. Weißt du, ja. Wo man halt sagt, okay, ihr seid tolle Typen und wir lieben euch, aber sorry. Ne? Also, wie gesagt, da gibt es halt viele Faktoren. Und ich habe halt, wie gesagt, keinen Einblick da drin. Alles, was ich sage, sind Mutmaßungen. Auch wenn sich dann meine, ich sag mal, aus meinem Job heraus meine Analysen oder meine Thesen da so sehr, sehr kühl und sehr kalkulierend anhören. Aber ich sag mal, auf einer gewissen Geschäftsebene, ab einer gewissen Geldsumme, die da in die Unternehmen fließt, da ist das so. Und das ändert sich, das ist da einfach so, dass da eben solche Entscheidungen getroffen werden und da geht man im Zweifelsfall leider, auch wenn es mich persönlich trifft, also ich habe meine beiden Gothic-Boxen hier liegen und daneben steht eine Tüte Taschentücher. Also ich werde gleich auf jeden Fall noch eine Runde weinen gehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da werden einfach solche Entscheidungen getroffen und das ist denen egal. Siehe damals Schließung Opel-Werke, da wurde auch einfach gemacht. Es gab einen neuen Investor, der hat gesagt, nö, Deutschland, fickt euch mit euren Tariflöhnen, brauchen wir nicht.
Ja, da haben die anders. Sich selber schön selber weggestreikt.
Und ja, das mag ja sein. Das ist ja richtig. Aber
der Ami interessiert das nicht. Ja.
Genau, vom Prinzip her ja. Und ich sag mal, wo ich jetzt, wie gesagt, ich hab wirklich, als ich das gehört habe, ich habe mir so überlegt, na, meine Fresse, was mag so ein Entwicklerstudio vielleicht kosten? Ne? Es ist so die Frage. Ne? Aber das große Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Leute keine Illusionen haben oder keine Visionen haben, sondern das große Problem ist wirklich, wenn du stehen bleibst auf deinem Standpunkt, ne? wenn du der Champion bist, hast du was Gutes gemacht, aber du bleibst darauf stehen und du entwickelst dich nicht weiter, dann hast du immer diese Nebenbuhler, die halt dann auf dein Werk sehen und sagen, das machen wir besser. Mhm. Und alleine jetzt, was ihr gerade sagtest, dass zum Beispiel seit Jahren schon in Spanien ein Gothic Remake in der Produktion ist, das wird ja nicht umsonst so sein, sondern das wird ja sein, dass ich denke mal schon, dass die erste Adresse wohl Piranha Bytes war. Auch eine These, aber ich gehe mal davon aus, weil warum sollten die wen anders fragen? Und ich gehe mal davon aus, dass sie da einfach gemerkt haben, vielleicht in der Projektplanung oder in der Vertical Act Phase oder was auch immer, dass sie einfach nicht dieselbe Sprache sprechen. Nee, und dass sie deshalb entschieden haben, wir brauchen ein Studio, das sagt, dass unseren Wünschen entspricht und dass vor allem unseren Finanzplänen dahinter irgendwie gerecht wird und das sagt, okay, ihr wollt was Neues, ist okay, wir machen das, wir geben euch was Neues.
Interessant, also da muss ich jetzt auch sagen an der Stelle nochmal, ich habe mich mit diesem Gothic Remake, glaube ich, diesen ersten Playable Teaser hieß das, glaube ich, der wurde halt bei Steam, konntest du den umsonst runterladen.
Stimmt,
ich erinnere mich. Davon war ich nicht besonders überzeugt. So, das lassen wir mal so stehen. Als Gothic, als alter Sack, der Gothic gespielt hat und Gothic liebt, ne, und
nein,
die Wolken abschreibt, Gothic, bestes Spiel, so, ja, habe ich halt gesagt, nee, also Leute, ganz ehrlich, ich fühl's nicht. Ich fühl's einfach nicht. So, und jetzt kommt das, was Dennis gesagt hat, kommt der Sache der Mutmaßung schon nahe, dass man gesagt hat, macht Piranha Bytes, macht ihr doch mal weiter eure Gothics, die kein Gothic heißen sollen, macht das doch mal, weil das wird auch gekauft und die ganzen Leute wie ich hier, die sitzen hier und spielen das noch auf ihrem Rechner, weil wie das früher so war, um die 2000er, die sind halt noch nicht gestorben, die ganzen Fans. Das geht auch noch, das ist auch doch irgendwie rentabel. Aber da ist ein Studio, so ein junges, aufstrebendes Studio, das wir auch selbst quasi mehr oder weniger aus der Versenkung gehoben haben, irgendwo bei unserer THQ Madrid Barcelona spart, was auch immer, irgendwie müsst ihr mal nachlesen, so in die Richtung geht das nämlich auch, weil das alles relativ hausgemacht ist und denen hat man gesagt, so, ihr macht jetzt einen Teaser und dann greift ihr das Fanfeedback ab und ihr hört genau, was die sagen und dann entwickelt ihr nach den Vorgaben des Feedbacks, was ihr durch den Beta-Test oder die Free-Demo-Version reingezogen habt und das ganz auf Basis genau. Der Unreal 5 Engine. So, das heißt schon, dass da irgendjemand von oben gesagt hat, so, das macht ihr jetzt. Und dann sind die auch sehr aktiv auf Twitter und sagen immer so, Leute, wir haben jetzt das und das gemacht. Ich hoffe, das gefällt euch als Fans. Knicke die Knackaugen und so, ne? das ist schon klar, warum sowas gemacht wird. Das ist halt so, wie man es heute macht, ne? Mit der Community sprechen und bla, blub.
Ob die danach ein Gothic 5 entwickeln dürfen, wenn die fertig sind? Auf Unreal 5 Engine?
Theoretisch schon. Ja. Hat jemand von euch einen Kaufpreis von Piranha?
Den habe ich auch schon gesucht.
Den gibt es nämlich nicht.
Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war tatsächlich am Überlegen, Dennis, ob man da so einer Investorgemeinschaft so ein bisschen beitritt, ja. Das Problem ist, ich habe wirklich, außer mein wirtschaftliches Wissen, Habe ich leider von der Games-Sparte, also von der Spieleentwicklung im Detail nicht so viel Ahnung.
Ja, was mich nur wundert, ist, die Piranha Bytes ist ja eine GmbH gewesen und theoretisch hätte man so einen Kaufpreis von dieser GmbH durchaus irgendwo sehen dürfen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was passiert ist und so.
Die Frage, Moment. Aber die gehört ja noch Daedalus. Die gehört ja noch Embracer. So, und so bis sie suchen gerade neue Investoren, aber das heißt ja, du sprichst ja dann nicht mit Piranha Bytes, sondern du sprichst mit Embracer.
Nein, ich meinte jetzt, als THQ Nordic Piranha Bytes gekauft hat. Weil die haben
das damals.
Die haben 2019 die komplette Bude mit allem, mit Inventar und allem, was dazugehört, an THQ Nordic verkauft, inklusive dem ganzen Asset. Da gibt es aber keine Info zum Preis. Ich könnte mir auch vorstellen, als Theorie habe ich schon mal gehört, gibt es den einen oder anderen, der verkauft seine Firma, ne? Und erzählt dann noch so, ja cool, wir machen das und das und das, aber am Ende ist er gar nicht so begeistert davon und naja, versperrt sich auch so ein bisschen, ist eher auch dem neuen Inhaber ein Stein oder ein Fels im Weg. Und dann gehen auch solche fokussierten Ausrichtungen einfach auseinander. Sowas kann ja auch passieren.
Das stimmt.
Ja, aber ich habe tatsächlich hier von Piranha Bytes habe ich keinen Kaufpreis gefunden damals.
Nein, gibt's auch nicht. Habe ich auch
nichts gefunden. Das wäre halt mal interessant zu wissen.
Also, hey, machen wir uns mal nichts vor, wenn der Typ, der Pankratz, wenn er ein paar Millionen Euro bekommen hat, als Beispiel, und dann sagt ihm da hier, keine Ahnung, THQ Nordic oder so, ja, mach mal so und so, mach mal so, und dann denkt er sich, ach, erzähl dir mal euren Scheiß, ihr könnt mich sowieso mal kreuzweise, hier gleich mein Skoda, fahrt in meine Villa und dann könnt ihr mich mal hier, wo keine Sonne scheint. Weiß man alles nicht. Alles hypothetisch.
Ja. Also bei Daedalic, ja, da könnte ich mir das vorstellen, aber bei Piranha Bytes glaube ich nicht. Da ist, glaube ich, zu viel Herzblut auch dann drin, weil es gibt, ich kann die leider nicht gucken, es gibt für alle GameStar Plus Leser, Abonnenten, ganze, das heißt, gibt es von GameStar, ich glaube, das ist um 2018 erschienen, eine Doku über Piranha Bytes. Da siehst du sogar auch ein bisschen vom Innenleben der Büros, also ganz so abgerockt sieht das da nicht aus. Ich habe gerade so einen kleinen Trailer davon gesehen. Aber es ist halt hinter der Paywall von GameStar, deshalb kann ich mir das nicht angucken.
Ja, haben sie wahrscheinlich jetzt hinter die Paywall gesteckt, weil das Thema
gerade heiß ist. Wahrscheinlich. Ja.
Also die machen es richtig.
Die machen es richtig, genau. Und wie gesagt, da hat man so ein paar Einblicke in die Studios gesehen und ich denke mal schon, dass die Truppe, die da drin ist, eben, weil die auch nicht so groß ist, halt wirklich viele alte Mitarbeiter drin sind, die auch nicht so jetzt denken, von wegen sagen hier, ich habe jetzt die Millionen abgegriffen, nach mir die Sintflut.
Der Garten sieht ja furchtbar aus.
Die wohnen da ja nicht, ne? Ist ja nur eine Arbeitsstätte.
Das Interessante ist, dass diese ganze Games-Branche also einfach auch sehr stark repetitiv ist. Also alleine, wenn ich mir jetzt den Niedergang damals von Atari und von Sega mal angucke. Ne?
Ja.
Das war einfach, also Sega weniger, aber Atari zum Beispiel. Atari hat irgendwann einfach, weil sie an ihren gängigen Scheiß, oder von mir aus noch besser, Commodore, die haben einfach an ihrem gängigen Scheiß festgehalten und haben den Sprung verpasst. Ne? Damals Commodore oder jetzt, ich sag mal, die Marke Amiga, die haben zum Beispiel irgendwann, haben sie sich einfach geweigert, ne, von ihren Scheiß Custom Chips da mal abzuweichen, ne, und ich sag mal fähig genug zu sein, um mit Intel zu konkurrieren. Denselben Zug hat Atari auch verpasst.
Ich glaube, das lag aber eher daran, dass da genau zu diesem Zeit dieser Umschwung zu IBM PC war, dass der sich halt so sehr in den Markt gedrängt hat, nicht mehr als Arbeitsgerät, sondern der hat halt auch den Platz in die Wohnzimmer gefunden. Ich denke mal, das ist nochmal deutlich komplexer als nur die Fehlentscheidung, die da getroffen haben.
Das mag sein, aber das Ding war damals, zumindest bei Commodore oder bei Amiga, die sind von ihren scheiß Motorola-Chips nicht weggegangen.
Weil das für die auch kostengünstiger war. Die haben die Firma gekauft damals, die Chips produziert hat. Also die konnten ihre eigenen Chips produzieren.
Korrekt. Und das haben sie. Das ist richtig. Aber damals ist ja viel passiert in der Zeit. Da ist ja jede Woche kam ja irgendeine neue Sensation raus. Aber diese eine haben sie verpasst, wo dann auf einmal Intel gesagt hat, gut, okay, spielt mit eurem 68060 oder macht da was mit, ist ja in Ordnung, ne? Wir releasen mal eben 120 Megahertz.
Ja. Ob da auch Gothic drauf lief?
Ich muss gleich mal gucken beim ersten Gothic, was das für Systemanforderungen hatte. Aber,
Dennis wird jetzt mal die Systemanforderungen von Gothic 1 raussuchen. Die werden wir euch dann im nächsten Podcast dann mal an die Hand geben. Ich würde gerne als Abschluss einfach nochmal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr wollt mehr über solche Themen, vielleicht Blick auf die deutsche Spieleentwickler-Szene haben und noch mehr unnützes Halbwissen von uns dazu hören, dann schreibt uns doch einfach mal, was euch da genau interessiert, und schreibt uns doch mal auf Instagram, auf Twitter oder per Mail eure Meinung zu dem aktuellen Stand von Piranha Bytes und Gothic und Co. Das würde uns mal wirklich interessieren, und das würden wir dann auch, wenn das Feedback gut ist, mit in die nächste Folge aufnehmen. Was meint ihr?
Ja. 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 Oder wenn du Björn Pankratz bist und meinst, wir haben dir gerade richtig Scheiße erzählt und so auf guter Ruhrpott-Art, ne, den hau ich jetzt mal richtig auf die.
Melde dich, wir wohnen in
Ruhr. Melde dich auch. Wir wissen, wo dein Büro wohnt. Wir wohnen
quasi Tür an Tür. Ja.
Schwing dich in dein Skoda, fahr eben in Essen vorbei, kauf ein paar Schöttbula und komm vorbei zum Mittagessen.
Eieiei. Wir kommen auch vorbei, so ist das nicht. So. Falls euer Studio noch vorhanden ist.
Genau. Ja, jetzt wartet noch mal kurz. Also abschließend können wir aber doch glaube ich, dann trotzdem noch sagen, dass wir natürlich Anteilnahme haben an diesem traurigen Schicksal von Piranha Bytes und dass wir den Mitarbeitern natürlich alles Gute wünschen.
Definitiv.
Und auch, wie gesagt, auch jetzt hier vielleicht, wenn hier oder da vielleicht einige Thesen komplett falsch waren, dann tut's uns leid. Aber wir haben hier einfach nur offen drüber gesprochen und wir wünschen euch alles Gute, und ich hoffe, auch ich persönlich hoffe, dass ihr schnell irgendwo wieder unterkommt und am besten natürlich wieder auch zusammenbleiben könnt. Ja.
Jo. Das auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, kennt ihr dieses Meme? Ich habe gar nichts gemacht. Den Typen.
Weil ist doch uralt.
Ist uralt, ja. Aber weil Dennis gerade sagt, es tut uns leid. Nein, wir haben gar nichts gemacht.
Das waren die anderen Jolt.
Natürlich für die ganzen Angestellten wünschen wir alles Gute. Für die Leute, die dicke Kohle abgegriffen haben und die Bude vor die Wand gesetzt haben. Jeder kriegt irgendwann seine Quittung.
Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben.
So sieht's aus. So, in dem Sinne. Wir hören uns übernächste Woche wieder zu einer neuen Folge des Videospiele-Freunde-Podcastes. Bis dann, ihr Lieben.
Tschö. Tschüss.
Ciao.